Einen wunderschönen guten Abend. Lange musstet ihr warten, jetzt ist es wieder soweit. Die Eishockey-Show geht wieder an den Start. Einen wunderschönen euch. Und wir haben heute als Themen mit dabei das Transferkarussell. Es dreht sich in rasanter Geschwindigkeit. Ja, und deswegen wollen wir heute ein bisschen darüber talken und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Jetzt schon angekündigt, Martin Antschitschka, Spielerberater von ISMA, ist heute einer unserer Gäste. Und David Wolf erwarten wir heute auch noch zum Chat. Jetzt schon der Hinweis für euch, haut ordentlich rein und zwar in die Tasten hier, in YouTube natürlich, in die Kommentarspalte. Ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schicken unter eishockeyshow@magenta.de oder ihr schickt gleich in unsere WhatsApp-Gruppe eure Antworten, eure Bilder, was auch immer rein. Die Nummer kennt natürlich jeder auswendig, ist die 0175 9405143. Wer kennt sie nicht? Und damit kommen wir zu unserer heutigen Aufstellung und die lautet einmal: Natürlich darf auch etwas Lustiges, das Element, nicht fehlen. Und wenn wir vom Karussell sprechen, dann muss natürlich auch der Clown mit dazu. Das ist Rick Goldmann. Einen wunderschönen guten Abend dir.
Basti, ich grüße dich. Ich weiß zwar nicht, warum der Clown bei dir im Karussell ist. Ich hätte ihn im Zirkus zugeordnet, aber...
Du, man muss da vielfältig sein, findest du nicht?
Doch, muss man sagen.
Ja. Ja, aber der Karussell ist lustig für die Kinder und du machst halt den Spaß dann für die Erwachsenen.
Sehr schön.
Mikey ist mit dabei. Magic Mike, natürlich heute wieder an den Tabs und er nimmt alles auf, was von euch reinkommt. Und dann sagen wir auch Hallo und schönen guten Abend an Martin Antschitschka, Spielerberater. Das ist heute unser Thema. Martin,
hallo,
schönen
Jens.
Guten Abend.
Hallo. Schön, hier zu sein.
Und ihr könnt natürlich auch, bevor wir loslegen mit unserem Talk, was gewinnen. Und zwar was ganz Besonderes, extra mitgegeben aus Berlin. Und zwar gibt es heute später im Gewinnspiel original Handschuhe.
Stinken die noch?
Oh, die stinken richtig.
Ehrlich?
Ja. Oh, hier.
Die stinken wirklich.
Da ist das Eisbären-Berlin-Logo drauf und nicht nur das, sondern original eingestickt hier der Name von Berlins Superstar Marcel Nöbels. Original gespielt, original mitgegeben. Könnt ihr heute im Lauf der Sendung noch original zu euch nach Hause bekommen. Nicht so schlecht, oder?
Cooles Geschenk. Ja. Ist tatsächlich cool.
Schön im Wohnzimmer überall aufstellen.
Das weiß ich nicht, ob man es da rein will, aber sie gehen.
Ode Handschuh.
Ja, das ist richtig.
Ode Eishockey-Handschuh.
Das ist mit das stinkendste Teil nach den Schlittschuhen eigentlich in der Eishockey-Kabine.
Ja, definitiv. Barfuß in den Schlittschuhen ist gut, aber Handschuh ist auch immer gut, natürlich, wenn das Leder dann schön feucht ist. Oh. So, legen wir los.
Gerne. Ist viel passiert in den letzten Wochen, hat man gehört.
Es ist verdammt viel passiert tatsächlich. Und vor allem die Rumors und Scoops sind ja ordentlich unterwegs und deswegen schauen wir mal auf das Transferkarussell, das sich derzeit dreht in der Liga. Es gibt Gerüchte, es gibt alles Mögliche und ja, da seht ihr, da ist schon ein bisschen Zirkus auch mit dabei, Trick, also bist du nicht so falsch.
Es sind vor allem auch viele große Namen mit dabei. Also hier sehen wir gerade jemanden, der neu in die Liga gekommen ist, aber einige aktuelle Nationalspieler, die, wie wir gerade gesehen haben, der Wakshi, bekannt gegeben haben, dass sie den Club verlassen. Aber bei vielen anderen, wo wir es nicht genau wissen, werden die den Club verlassen, werden die den Club nicht verlassen, aber werden
wohin
auf jeden Fall
geht's?
Genau, werden mit neuen Clubs in Verbindung gebracht.
Ganz genau. Also, da sind einige Nationalspieler dabei. Und das haben wir uns gedacht, darüber lohnt es sich mal zu reden, weil wir auch in die Hintergründe so ein bisschen rein wollten, weil viele vielleicht ja auch gar nicht wissen, wie funktioniert sowas eigentlich, so ein Transfer. Da kommt dann nicht der Club zum Spieler und sagt, so, hier, Vertrag, jetzt unterschreib mal und dann ist das Ding fix. Nein, das ist alles viel komplizierter und Auflösung gibt uns heute hoffentlich dann Martin Antschitschka, ehemaliger Nationalspieler. Das heißt, Martin, du kommst eigentlich auch direkt aus dem Business ins Business, nur in anderer Form.
Ja, so war es auch. Circa vor 13 Jahren habe ich damit angefangen mit dem ganzen Business und bin dem ganzen Geschäft bis heute treu geblieben und so wie ich glaube zumindest an sich ziemlich erfolgreich.
Hat dir das geholfen, als Spieler direkt den Sprung dann zu machen in den Spielervermittlerjob wegen Connections, wegen der Affinität? Vielleicht aber auch, Martin, in diesem Bereich, dass du dir gedacht hast, als Spieler, irgendwas fehlt mir, irgendwie könnte man dieses Betreuen der Profispieler noch anders machen. War das dann dein Anreiz zu sagen, ich möchte das anders machen, wie es vielleicht mir persönlich auch widerfahren ist während meiner aktiven Karriere?
Ja, eigentlich schon, weil da viel mehr dazugehört, als nur die Verträge zu machen oder die Hände zu schütteln. Also da gehört so viel mehr dazu. Die ganze Betreuung ist viel breiter, als man sieht. Und ich war damals 2003 war das, habe ich einen Kreuzbandriss erlitten. Damals noch als Zweitligaspieler in Regensburg. Und da kam so eine Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, wie lang geht meine Karriere noch? Was mache ich danach? Also das war so ein bisschen der erste Ansatz, wo ich gesagt habe, ich muss auch darüber nachdenken, was mache ich in der Karriere? Und das hat mir gefallen, den Spielern oder damals noch Kollegen oder Spielern, jungen Spielern zu helfen.
Wie bist du das angegangen? Hattest du selber einen Spielerberater und hast gesagt, du, wenn es bei mir aus ist, kann ich bei dir einsteigen? Oder hast du gesagt, nee, komm, ich mache das komplett selber?
Ja. Tatsächlich, damals war Spieler des Jahres, die Verleihung Spieler des Jahres war in Straubing in dem Assam Hotel. Und da war auch mein Berater Klaus Weber damals dabei. Und da saßen wir halt gemütlich beim Bierchen und haben uns Storys erzählt. Und dann sagte er, du übrigens, was willst du in der Zukunft machen? Dann sage ich, Klaus, ich habe schon einen Plan, ich werde dein Konkurrent. Und dann hat er gesagt, dann sei nicht mein Konkurrent, sondern mach das mit mir. Und da ist die Idee entstanden, dass ich das mache, was ich heute mache.
Es war dann aber noch eine Zeit hin. Du hast 2007 dann noch WM gespielt, bist deutscher Meister mit Mannheim geworden. Also da hast du ja schon ein paar Jahre vorgeplant dann wirklich.
Ich habe früher damit angefangen und es war eigentlich noch vor meiner besten Zeit in Deutschland. Also ich bin nach diesen ganzen Kreuzbandriss- und Zweitliga-Zeiten dann erst nach Mannheim und Nationalmannschaft und so weiter.
Wenn du jetzt so drauf schaust, machst du ja den Job schon seit einigen Jahren und hast ihn auch so mitbekommen, also auch als Aktiver noch mitbekommen. Was braucht man als Spielervermittler? Was ist vielleicht die größte Kernkompetenz, die du mitbringst oder die man braucht, damit man den Job überhaupt machen kann?
Eins, Netzwerk. Du brauchst den ganzen Netzwerk. Ist bei mir oder bei uns, ich sage bei uns, bei unserer Agentur an sich schon dadurch vorhanden, weil die Generation von den ganzen Managern und Trainern, das ist eigentlich die Generation, die mit uns oder gegen uns gespielt hat. Dadurch haben wir halt starken Netzwerk. Wir haben starke Partner in Ausland. Das hat mir schon viel Arbeit gekostet, weil du musst dir die Partner erstmal holen und auch bei den Partnern beweisen, dass du auch denen was Gutes tust. Und das Netzwerk und das Know-how oder die Erfahrung als Spieler. Also ich sage immer, ich finde es schwierig, wenn der Spielerberater nicht selber Eishockey gespielt hat. Weil du musst denn vor allem den jungen Spielern auch nach den Spielen ein Feedback weitergeben oder denen auch sagen können, was sie dazu brauchen, dass sie weiterkommen.
Und einen großen Akku.
So ist es.
Wie lange telefonierst du am Tag? Du hängst ja fast nur am Telefon, das ist dein Job, oder?
Ja, viel, viel telefonieren und viel Autofahren. Das ist eigentlich so mein Business. Telefon und Auto.
Wie viele Kilometer im Jahr?
Ich fahre so um die 100, 120.000 im Jahr. Ja.
Das ist persönliche Betreuung. Und wir sehen hier hinter uns, das ist von eurer Homepage, eurer Firma. Das sind so mit die Spieler, die ihr habt. Und das sind schon durchaus Hochkaräter bei euch in der Agentur, darf man auch so sagen.
Ja, wir betreuen mittlerweile auf die DL bezogen knappe 70 Spieler. Wir haben 3 NHL-Verträge mit Peterka, mit Maxi Suba und mit Ivan von der Tschechei. Und das ist von den ganzen oder in den ganzen Jahren ist das schon ganz groß geworden.
Jetzt, weil du schon ein paar Namen gesagt hast, betreust du deinen eigenen Sohn auch oder sagt man da, nee, das macht man nicht, weil da streitet man
nur also innerhalb der Familie? Also ich sehe ihn, oder? Doch, ja. Da ist er.
Ja, wir streiten tatsächlich schon. An dem kommst du nicht vorbei, weil die Jungs auch irgendwie eigenen Kopf haben. Und Shane hat es Vater, auch bekannter Vater, der Bernd Wagner, der Vater von Fabio Wagner, hat es gut beschrieben. Der hat neulich, wo wir telefoniert haben, hat er gesagt, du, die Jungen glauben uns nicht, so wie wir den Alten auch nicht geglaubt haben. Also So ist es auch bei uns zu Hause, aber auch mein Sohn ist in unserer Agentur.
insgesamt? Wie viele Spieler hast du und ab wann kommen die zu euch zur Spieleragentur oder andersrum? Manchmal fragen ja auch Eltern nach und sagen so, ab wann braucht man eigentlich einen Spielerberater?
Also die jüngsten Spieler bei uns, die sind tatsächlich Jahrgang 2010. Was sind das, 15 Jahre?
14, 15.
Also in dem Alter geht es los.
Aber kommen die auf euch zu oder geht ihr auch aktiv auf Nachwuchsspieler zu?
Wir gehen sehr aktiv an die Nachwuchsspieler zu. Also wir besuchen wirklich auch sehr oft die Nachwuchsspiele und suchen uns natürlich die guten Spieler aus, sprechen die Eltern an, kommen wir mit denen in Kontakt und versuchen die Spieler natürlich in unsere Agentur zu binden.
Insgesamt von der Menge her? Du bist ja nicht alleine, ich glaube, ihr seid zu dritt jetzt hier in Deutschland. Wie viel habt ihr, die hier betreut? Ja,
also wir haben insgesamt wirklich um die 200 Klienten. Und sage ich, das ist verteilt an die ganzen Ligen, Nachwuchsligen, Ausland und so weiter. Aber in der DL ist das knappe 70 Spieler.
Wenn du sagst, in den Ligen verteilt, das heißt ja auch, Spiele unterschiedlich verteilt, dann gibt es da mal Ärger, dann gibt es da vielleicht mal in Nordamerika ein Spiel. Das heißt aber auch, deine Verfügbarkeit ist ja dann fast so wahrscheinlich 24 Stunden auch, oder?
Ich sage immer 24/7, ja. Also du musst als Berater wirklich immer irgendwie zur Verfügung stehen. Und das ist auch richtig, das wollen wir auch, dass unsere Klienten wissen, dass wir für sie wirklich immer da sind, wenn sie das brauchen. Wir fahren viel zu den Spielen, wir haben Kontakt mit den Jungs und versuchen natürlich auch übers Telefon immer erreichbar zu sein.
Was macht das mit deinem Privatleben?
Schwierig, da musst du meine Frau fragen, aber es ist natürlich für das Privatleben nicht einfach. Meine Frau muss natürlich Abstriche machen. Die macht für die Firma die Buchhaltung, also ist da auch ganz schön eingebunden. Aber klar, so Ausflüge oder Urlaub und so weiter ist natürlich nicht viel dabei.
Jetzt haben wir ja gerade vorher gehört, dass sich momentan in Deutschland zumindest das Transferkarussell brutal dreht. Ist jetzt so eine, Zeit, wo brutal viel los ist? Und hast du auch mal so einen Zeitpunkt, wo du weißt, naja, vielleicht im Juni oder Juli passiert relativ wenig?
Ich sage, Stress an sich ist immer, aber von heute oder von der Zeit jetzt bis irgendwann mal Ende April, Mitte Mai ist die Hochsaison. Also die Zeit praktisch, wo die neuen Verträge gemacht werden und so weiter.
Das muss man den Fans vielleicht auch mal erzählen und stellt ruhig eure Fragen und fragt rein. Auch der Martin hat wirklich auch gesagt, er wird alles und zwar gnadenlos heute beantworten. Aber Martin, weil viele Fans denken ja irgendwie so, ja, nach der Saison und dann kommt unser Kader für die neue Saison. Aber dem ist ja nicht so, weil du auch sagst, so jetzt ist schon mit die Hauptzeit. Also die Kader, zumindest im Grundgerüst und die großen Spieler, das wird ja alles schon Oktober, November gemacht und das ist ja schon fix jetzt eigentlich dann, oder?
Die ersten, das ist einfach so, die ersten Anfragen an die Topspieler oder den ersten Kontakt, das kommt quasi Anfang der Saison oder vielleicht sogar im Sommer. Also das geht.
Wenn man weiß, der Vertrag läuft vielleicht aus.
Genau, wenn man weiß, der Vertrag läuft aus, die Manager, die wissen, wo die meisten Spieler bei welcher Agentur sind und die lose Anfragen, tu was auf, ich weiß, der läuft aus, wie sieht's aus? Das ist bei den Top-Jungs schon ziemlich früh. Und dann geht es peu à peu bis zu der Länderspielpause. Die Jungs wollen meistens bis zu der Länderspielpause abwarten, wie das in eigenem Club läuft, welche Interesse kommen von den anderen Clubs, wie funktioniert es mit dem Trainer. Und da in der Novemberpause passiert sehr viel.
Ist es immer so, dass die Clubs auf dich zukommen oder ist es auch so, wenn du weißt, hey, da tut sich was oder ich habe den Spieler, der möchte vielleicht dahin, dass es auch in die andere Richtung
geht? Ja, das ist auch oft so, dass wir die Spieler präsentieren und vermarkten und versuchen natürlich auch dem Wunsch von dem Spieler nachkommen, in welchem Club er spielen will. Wir treten natürlich mit den Clubs in Kontakt, versuchen mit den Managern zu sprechen, was braucht ihr für nächstes Jahr und zeigen denen unser Material, unsere Klienten. Ich sage immer, wir verkaufen oder wir bieten an und du kaufst.
Dann nehmen wir uns da mal mit. Wie funktioniert so eine Verhandlung? Also wie ist da ein Spieler mit am Tisch? Macht ihr das komplett allein? Wann ist erstmal, bis ein Spieler oder ein Club vielleicht eine Summe erfährt?
Nee, da ist der Spieler nicht dabei. Dafür hat der Spieler eben den Berater. Der Spieler soll sich eigentlich nur auf das Sportliche konzentrieren, auf das Eishockey. Und diese ganzen Verhandlungen führen die Berater. Also wir treten mit dem Club in Verbindung oder in Kontakt und reden dann über den Spieler XY, sagen dem Club, was wir verlangen oder was wir wollen. Der Club äußert sich umgekehrt und sagt, du, wir wollen das und das anbieten. Und dann geht es über mehrere Tage oder teilweise auch über mehrere Wochen, bis wir entweder zusammenkommen oder nicht zusammenkommen.
Und ihr brieft dann den Stürmer, du, so sieht es gerade aus, das ist Stand der Dinge, der Verein möchte das.
Oder den Verteidiger oder
das.
Torhüter.
Ja. Oder was habe ich gesagt?
Stürmer. Spieler,
okay.
Ja, wir sprechen mit unseren Spielern und sagen, für dich ist die und die Interesse da. Kannst du dir das vorstellen? Was willst du? Was hast du für Wünsche? Und das übermitteln wir dann natürlich an die Clubs.
Bevor, Michael, du hast, glaube ich, die ersten Fragen, ja. Wir gehen gleich darauf an, weil du da so sagst, bestimmte Wünsche. Gibt es da auch ausgefallene Sachen, die in solche Verhandlungen mit einfließen, zum Teil mal?
Wenig, klar.
Das ist alles sehr sachlich, was man sonst so kennt. Auto, Wohnung, Gehalt,
Standard, fertig. Standard, klar, da geht es manchmal um Flüge für Oma oder Zimmer extra für einen Hund oder Katze, klar.
Solche Sachen. Hast du da irgendeine Geschichte, wo du sagst, hey, das habe ich wirklich nur bei einem Spieler bis jetzt erlebt?
Bei uns war das bis jetzt eigentlich Standard. Ich kann nicht sagen,
dass du hast da nur seriöse Spieler. Ja, nicht
wirklich, aber schon, ich habe gute Jungs, das müssen wir ehrlich sagen.
Maike, ja, komm, also, hau mal raus.
Im Chat ist fleißig was los, es geht ordentlich rund und ich würde jetzt mal zwei Fragen rausnehmen. Einmal von Christian, es ist ja jetzt November, ne? Dementsprechend haben wir so ein bisschen vorzeitige Verkündungen, wer Vereine verlässt, vielleicht auch wer wo unterschreibt. Gibt es da für dich als Spielerberater irgendwie Pro oder Contra in der Hinsicht? Und die zweite Frage, wenn wir beim Geld sind, prozentual, was verdient man als Spielerberater an einem Vertrag?
Das ist quasi gleich sehr konkret,
natürlich aus dem Netz. Das ist sehr konkret, ja. Die Frage kommt dann von Sven.
Das ist eine sehr konkrete Frage, die werde ich auch nicht so ganz beantworten. Das ist natürlich auch von Agentur zu Agentur unterschiedlich. Das ist vertraglich festgelegt mit den Spielern und gibt es aber Unterschiede.
Ja, und die Pro und Contra für eine vorzeitige Verkündung, dass es jetzt quasi schon rauskommt, dass jetzt Beispiel nur eben Luis Schinko oder Fabio Wagner jeweils ihre Teams verlassen?
Ich meine, ich bin immer dafür, dass ehrlich zu kommunizieren. Die Manager oder Trainer, die sollen das erfahren, dass der Spieler sich anders entschieden hat. Ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, ich finde es gut und wir praktizieren das auch so und sagen ehrlich den Clubs, was wir dann alles letztendlich vorhaben.
Aber warum ist das denn in Deutschland so ein bisschen anders, dieses Geheimhalten? Wir wissen ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis, dass zum Teil Verträge im Dezember, November unterschrieben werden, aber erst nach Saisonende dann zum Teil bekannt gegeben wird, so der Spieler wechselt jetzt zu uns. In der Schweiz zum Beispiel ist es ja ganz anders, da unterschreiben die und am nächsten Tag steht, spielt nächstes Jahr in Zürich, in Bern, in was weiß ich wo. Die gehen ganz anders damit um.
So ist es zum Beispiel auch in Finnland. Genauso, die Finnen, die unterschreiben die meisten Spieler für den Kader für die nächste Saison ziemlich früher, sogar vielleicht so schon vor der Novemberpause. Das musst du, die Frage geht eher an die Clubs. Die Clubs entscheiden, wie sie das präsentieren. Machen sie das öffentlich oder nicht? Macht es dann Unruhe in der eigenen Mannschaft, wenn wir wissen, der geht weg, der kommt? Das ist eher Frage
an die Clubs. Wobei es ja zurzeit, finde ich, schon transparenter wird.
Ist gemischt.
Genau. Ingolstadt hat es ja jetzt schon bekannt gegeben. Oder wer noch?
Einiges.
Köln, Wolfsburg, genau. Die haben es auch schon gesagt.
Selber auch zum Teil gesagt.
Diese Spieler gesagt, okay, sind bis Saisonende da. Sagen den neuen Club vielleicht noch nicht, aber sagen schon mal, okay, nach Saisonende ist bei uns zum Beispiel Schluss. Das hat man auch nicht immer gehabt jetzt in den letzten Jahren.
Ja, aber das ist eher die Seite der Agentur und des Spielers, okay. Weil der Spieler will ehrlich kommunizieren, was er vorhat. Was der Club danach macht, ob der Club das veröffentlicht oder nicht, das müssen dann letztendlich die Clubs entscheiden.
Lass uns noch einmal ganz kurz zurückgehen, bevor wir da so ein bisschen auch hingehen. Spielerberater und Beruf. Du hast vorher gerade gesagt, du sagst nicht, wie viel es ist. Ungefähr, um mal was reinzuschmeißen. Hat sich was geändert, wenn man sagt, der Spielerberater kriegt meist vom Spieler ein bisschen was vom Club und es bewegt sich so, kommt auf den Vertrag drauf und dann auf die Summe natürlich, aber ungefähr um die 10% rum. Ist das irgendwo richtig oder würdest du da sagen, ach, das stimmt genau?
Sage ich, das ist unterschiedlich von Agentur zu Agentur. Ja. Wir haben quasi Doppelmaklerschaft. Also die Agentur kriegt Teil vom Club und Teil vom Spieler. Mhm. Das ist so. Und summa summarum bewegt sich das knapp unter den 10%.
Ja. Aber das heißt, ihr verdient nur Geld, wenn ihr auch Spieler unterschreibt? Oder gibt es auch sowas wie eine Pauschale, dass ihr einen Spieler mit 16 unter Vertrag nehmt oder lass es mit 18 oder irgendwann sein und sagt, das ist jetzt erstmal die Pauschale, bis du vielleicht einen großen Vertrag unterschreibst? Oder arbeitest du da praktisch so auf Kommission und sagst, ich muss erstmal investieren, um aus dem Spieler, mit einem Spieler dann auch Geld zu verdienen
irgendwann? Ja, das ist so. Das ist, wenn wir mit 15 Spieler unterschreiben, dann ist das die nächsten 4-5 Jahre, bis der Spieler auch tatsächlich Geld verdient, unsere Investition. Und wir kriegen da vom Spieler, kann man auch nichts verlangen. Das ist der europäische Standard. Du kannst von den Eltern oder Spielern nichts verlangen, wenn er auch kein Geld verdient. Also machen wir normalerweise bei einer seriösen Agentur, machen wir das nicht.
Geld ist ja, glaube ich, das große Thema. Ist wahrscheinlich das große Streitthema, ist das größte Infothema, ist natürlich auch draußen wahrscheinlich das Thema, das die Leute am meisten interessiert. Um genau auf Zahlen einzugehen, wie wichtig ist es, dass du einen Überblick hast, was in der Liga verdient wird und dass du die Leute auch abholst, damit die wissen, wo sie wirklich realistisch stehen und nicht meinen, sie können das und das verdienen, weil irgendjemand das erzählt hat?
Das ist der ständige Kontakt mit den Managern, mit den Clubs und auch mit den Spielern und so weiter. Und du kriegst das Gefühl dafür, was gerade der Marktwert ist an den Gehältern. Klar, das steigt jetzt die letzte Zeit ein wenig, aber das ist der ständige Kontakt in dem Eishockey-Markt, der dir das...
Merkt man da schon diesen Eishockey-Boom? Wir nehmen den ja immer gerne her, seit Olympiasilber 2018, dass da durch vermehrte Sponsoren, durch Wahnsinns-Zuschauerzahlen, die DL mittlerweile hat, dass da das Gehaltsgefüge schon peu à peu nach oben geht in den letzten Jahren?
Jetzt die letzte Zeit, glaube ich schon. Also jetzt nicht irgendwie gewaltig, aber ich habe das Gefühl, dass die Preise ein wenig gestiegen sind. Ja.
Man hat vor kurzem mal Preise gelesen, die in der großen Zeitung gestanden sind, deutscher Eishockey-Nationalspieler. Da wurde gesprochen, glaube ich, von 230.000 netto oder sogar einmal drüber. Ist das ein Preis, ohne jetzt auf den Spieler zu gehen, aber ist das ein Preis, der in der deutschen Eishockey-Liga für einen Spieler gezahlt wird?
Ich habe das auch gelesen. Ich glaube, dass die Zeitungen immer ein wenig übertreiben. Also diese Preise, glaube ich, sind selten in der DL. Also die Top-Spieler, die werden irgendwo an diese magische Marke reinklopfen oder sie auch teilweise berühren, aber dass man...
Also das heißt, die magische Marke für Top-Spieler DL liegt dann wahrscheinlich so bei 200.000?
Ich glaube knapp darunter. Wir haben mit Sicherheit in der DL Spieler, die darüber verdienen, aber ich glaube, das sind selten die Fälle.
Darf man auch nicht vergessen, dass man zurückdenkt zu 1995, hat es auch den einen oder anderen Spieler gegeben, der definitiv an dieser Summe war. Also es ist jetzt nicht so, dass das extraordinary ist, würde ich sagen. Aber jetzt mal zurückzugehen, wenn man so reinschaut, wie kommt denn so ein U23-Spieler oder vielleicht noch ein jüngerer Spieler in die deutsche Eishockey-Liga rein? Also wenn er quasi in der Ausbildung ist, kommt er dann rein mit ein paar tausend Euro im Monat ungefähr? In welcher Range bewegt sich so jemand?
Ja, die Jungs, die werden bezahlt für den Alter gemäß. Das ist auch vom Club zu Club unterschiedlich. Ja. Ich will die Summen hier nicht nennen, was die jungen Spieler verdienen, aber die können schon davon leben.
Ob das rechtlich möglich wäre oder nicht, aber wäre das für dich auch eine Möglichkeit zu sagen, vor allem gerade mit der U23-Regel, dass man diese Spieler praktisch, dass die eine Pauschale kriegen, wie so einen geregelten Ausbildungsvertrag in Anführungszeichen, dass die eigentlich ungefähr das Gleiche verdienen, egal bei welchem Club sie spielen würden, oder siehst du sowas als unrealistisch, dass das wie so ein Ausbildungsvertrag ist, 3 Jahre oder wie auch immer?
Das haben wir eigentlich in der DL2 und jetzt neulich auch in der DL, dass diese Ausbildungsverträge für junge Spieler in Kommen sind. Ja, also das sehe ich als realistisch.
Macht das auch Sinn aus deiner Sicht?
An sich schon, weil die Spieler auch bis gewissen Alter sich nicht an dem Geld messen, sondern an der sportlichen Chance.
Das heißt, es ist für dich auch sehr wichtig, wenn du die Leute berätst, nicht bloß, wo nehme ich am meisten Cash in der Dash mit, sondern wo kriege ich auch eine ordentliche Rolle, damit ich Eiszeit bekomme und dann vielleicht für andere Clubs meine Entwicklung besser werde.
Ja, das ist eigentlich die Tendenz und das ist der einzige Weg für die jungen Spieler. Also die dürfen natürlich nicht schauen, wo verdiene ich um 500 Euro mehr, sondern wo kriege ich die meiste Eiszeit.
Also, aber das ist ja auch dein Job, dann da entsprechend bei Vereinen vorzugehen, mit deinem Spieler den realistisch einzuschätzen und sagen, du, vielleicht wäre der Club der bessere, auch wenn du da im Moment ein bisschen weniger bekommst, aber da sehe ich einfach die besseren Entwicklungschancen für dich.
Das ist so in dem Fall Neuverpflichtung. Ist es eigentlich die Tendenz von uns, den Spielern zu erklären, wo welcher Trainer ist, welcher Trainer junge Spieler spielt, wo kriegen sie die meiste Chance und so weiter. Letztendlich liegt es an der Leistung von den Spielern. Das ist Fakt, das ist die Tatsache. Nur es gibt natürlich Clubs oder Trainer, die den jungen Spielern mehr Chance geben und wir versuchen den Jungs halt erklären, welcher Club für sie am besten wäre. Ob das dann letztendlich so ist oder das eintritt, was wir meinen, das ist auch unterschiedlich. Ja. Wie gesagt, es liegt an den Spielern und an der Leistung.
Martin, vor ein paar Jahren hat man das Gefühl gehabt, dass vor allem deutsche Spieler zumeist lange Verträge unterschrieben haben. Das war mal so ein richtiger Trend, würde ich sagen. Da ist man wieder ein bisschen weg. Dementsprechend gibt es jetzt gerade viele Wechsel. Ist das die Erklärung, warum jetzt gerade so viel in Wallung und in Bewegung ist in der Liga?
Vielleicht schon, durch die langjährigen Verträge bist du auch irgendwie nicht frei. Also ein langjähriges Vertrag lohnt sich für einen Spieler, wo du weißt, der passt genau zu diesem Club und der fühlt sich dort wohl. Da kannst du auch so langjährige Verträge machen. Ich sage immer, der Vertrag mit der kürzeren Zeit gibt dir auch gewisse Freiheit. Wenn es gerade nicht so funktioniert.
Ist es auch zum Beispiel in der Liga jetzt unterschiedlich, dass Clubs da andere Ansprüche haben, Clubs vielleicht auch andere Herangehensweise, dass manche Clubs sagen, wir machen eher längere Verträge, andere Clubs sagen, nee, wir sind eher für die kurzen. Ist es auch unterschiedlich in der DL?
Unterschiedlich, ja, obwohl das immer an der Zusammenarbeit ist zwischen dem Spieler oder dem Spielerberater und dem Club, was für Club und auch aber für den Spieler am besten ist. Da müssen wir uns irgendwo halt in der Mitte treffen.
Wenn man so auf Europa schaut, du hast ganz natürlich auch in Nordamerika mit einpreisen, vor allem die American Hockey League, die inzwischen deutlich mehr zahlt als noch vor 10 Jahren. Wo würdest du sagen, steht die DEL im Ranking? Vor allem, wenn du Tschechien, Schweden, Finnland, Schweiz, vor allem die Schweiz, ja, genau, mit anschaust?
Das ist schwer. Ich glaube, dass Schweiz, sogar Schweden teilweise viel mehr bezahlt als die deutsche Eishockey-Liga. Mittlerweile hast du auch 3-4 Clubs in der Tschechei, die sehr viel Geld bezahlen.
Das hat sich geändert auch,
gell? Das hat sich die letzten paar Jahre geändert. Da zahlen, wenn wir als Beispiel Pardubice nennen, mit dem Besitzer, was die haben, der zahlt die Preise wie in der Schweiz. Mhm. Also DL ist finanziell lukrativ für die Spieler, aber es gibt natürlich Ligen, die wie Schweiz oder Schweden, die mehr Geld bezahlen.
Hat die DL sich da aber mittlerweile insgesamt auch einen seriösen Ruf insgesamt erarbeitet?
Ja.
Im europäischen Vergleich?
Ja, hundertprozentig. Also von dem Finanziellen, von den ganzen Eisstadien, aber auch von der Qualität der Liga ist die DL wirklich auf einem sehr, sehr guten Level.
Maiki, es kommt wieder was rein.
Es kommt wieder was rein. Ringler Schaff will wissen, gibt es auch bei Trainern bzw. Nachwuchstrainern quasi eine Beraterschaft, Trainerberater, kann man es dann so nennen? Habt ihr Trainer bei euch eventuell unter Vertrag?
Wir haben auch Trainer unter Vertrag. Einige, unter anderem Tom Rowe in Frankfurt oder Steve Walker in Schwenningen oder Max Kaltenhauser in München und beraten natürlich auch Trainer, ja.
Und dann haben wir noch eine, es gibt ja mehrere Agenturen. Ist das ein sehr harter Konkurrenzkampf oder arbeitet man mal auch vielleicht mit der einen oder anderen Agentur zusammen? Oder ich will jetzt nicht sagen, schiebt man sich den einen Spieler hin und her? Oder ist das ein knallharter Markt, wie vielleicht auch manche draußen meinen, dass es ist?
Es ist Konkurrenzkampf, klar. Auch die Anzahl von den Topspielern ist begrenzt. Und dass man mit einer Agentur hier in Deutschland mit dem Konkurrenten zusammenarbeitet. Also wir machen das nicht. Wenn das die anderen machen untereinander, wir machen das nicht.
Wenn man so über die Spieler auch redet, zum Teil richtet oder eben auch, wie du sagst, irgendwo anbietet. Wie ist das denn für die Spieler? In der NHL sagt man immer, da wirst du wie eine Ware rumgeschoben. Ist es euch auch wichtig, bei euch in der Agentur auch, dass das schon sehr persönlich bleibt? Wie wichtig ist das? Aus eurer Philosophie vielleicht auch.
Ja, uns ist es sehr wichtig, dass der Spieler sich wohlfühlt. Also ich sage immer, die letzte Entscheidung hat immer der Spieler. Also wir können nur sagen, der Verein arbeitet so, da kannst du das verdienen, das wäre vielleicht gut für dich, aber die letzte Entscheidung hat der Spieler. Manche Spieler entscheiden sich für das Geld, manche entscheiden sich für den sportlichen Weg oder für den sportlichen nächsten Schritt, manche entscheiden sich auch wegen der Familie. Die Nähe an Familie und so weiter. Also da gibt es verschiedene Wege. Und uns ist wichtig, ich sage immer, wenn du happy bist, bin ich auch happy. Also mir geht es jetzt nicht um das letzte Euro, sondern mir geht es darum, dass der Spieler dann in meinen Augen den richtigen Schritt macht und zufrieden ist. Und
dann gehen wir mal ganz kurz weg von dem Geld. Was habt ihr denn noch im Repertoire? Also jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, dass du natürlich verhandelst und das meiste Geld rausbringen möchtest für den Spieler, klar. Aber gibt es da noch andere Sachen, die du mit anbietest?
Also wir haben eigentlich das komplette Programm. Wir haben Rechtsanwälte, wir haben Kontakt zu guten Ärzten, zu den Reha-Zentren. Wir versuchen, die Jungs zum Camp zu bringen. Wir unterstützen manche auch mit Ausrüstung teilen und so weiter. Also wir versuchen wirklich den Spielern das maximalen Service zu geben, um ihre Ziele zu erreichen.
Hört euer Service auf mit dem letzten Vertrag oder orientiert ihr euch auch so, dass ihr sagt, irgendwann zu so einem Spieler, wie es du damals warst, der sich Gedanken gemacht hat, so geht es nach der Karriere weiter, dass ihr da auch Alternativen schon schafft, dass ihr vielleicht auch sagt, du, wir hätten da einen Partner, der würde dich für eine Ausbildung nehmen, da könntest du da einsteigen, solche Sachen, weil wir wissen auch, Eishockeyspieler nach der Karriere, da bist du nicht durch eigentlich in der Regel, da bist du nicht fertig, da blüht dir schon auch nochmal ein richtiges Arbeitsleben.
Ja. Auch das machen wir, klar, begrenzt, also nicht jetzt aktiv. Also wir sind auch keine Agentur, die den Spielern dann nach der Karriere Job besorgt, sondern durch unsere Partner und Möglichkeiten versuchen wir dann den Spielern irgendwie den nächsten Schritt zu ermöglichen. Was aber viel wichtiger ist, ich glaube, dass die Spieler sich, bevor sie aufhören, damit oder dann Gedanken machen müssen, wann oder wo ist dann der nächste Schritt, was mache ich nach der Karriere. Ich sage immer, du musst dich 3-4 Jahre, bevor du aufhörst, damit beschäftigen, weil du bist noch irgendwie durch die ganzen Clubsmöglichkeiten, durch die Sponsoren und so weiter, hast ganz andere Möglichkeiten. Wenn du dann mal aufhörst als Sportler, wird es immer ein bisschen schwieriger.
Martin, wenn man verhandelt, dann ist es ja meistens so, würde ich sagen, dass du da den Sportdirektor hast oder der sportlich dafür zuständig ist. Gibt es denn da auch mal vielleicht irgendeinen Präsidenten oder einen Sponsor, der sich da drüber hinwegsetzt und direkt mit dir was ausmacht und sagt, komm, lass den außen vor, den hole ich jetzt rein, ich habe die große Asche, also hole ich den jetzt auch?
Selten. Also meistens haben der Sportdirektor oder der sportliche Geschäftsführer so viel Macht, dass die Verhandlungen selber führen.
Okay. Und was mich noch interessiert hat, weil man vor allem jetzt auch zum Teil ja nicht nur von den Spielern gehört hat, dass die Wechsel kommen, sondern das kommt ja ganz oft auch von der Journaille, von draußen. Ist das ein Vorteil für euch, wenn das durchsickert? Nimmt man das gerne in Kauf, sage ich jetzt mal vorsichtig, wenn das nach außen dringt, dass der möglicherweise irgendwo unterschreibt oder stört sowas eher?
Wenn das nur Gerüchte sind, wir versuchen das auch irgendwie zu steuern. Unprofessionell ist, wenn der Spieler irgendwo unterschreiben sollte und der Club, wo er gerade spielt, nichts davon weiß. Also das versuchen wir zu vermeiden. Also wir kommunizieren oder versuchen ganz ehrlich kommunizieren, dass die Clubs davon wissen und auch die Chance haben, vielleicht den Spieler zu halten. Wenn das nur Gerüchte sind, hilft es natürlich ab und zu dem ganzen Markt.
Verstanden. Lass uns noch mal auf so eine Sache kommen, wie was sich ändern würde. Wir hatten da vorhin mal kurz drüber gesprochen, was ja in Deutschland durchaus eine interessante Sache ist. Und es wird ja, du hast es vorhin gesagt, viel aus Nordamerika übernommen, das aber zum Beispiel nicht, wenn man jetzt theoretisch Gehälter wie in der NHL offenlegen würde. Was würde sich da ändern?
Schwere Frage. Damit haben wir uns, glaube ich, noch nicht so beschäftigt. Ich weiß es nicht, ob die europäische Mentalität dafür vorbereitet ist, ob hier nicht zu viel Neid ist und ob das nicht die Einflüsse von außen das ganze System irgendwie stören.
Du sagst, also, für dich wäre das überhaupt kein Problem. Also du sagst,
mein Gehalt offenzulegen wäre für mich kein Problem. Ich glaube insgesamt, was in Nordamerika passiert, du kannst die Spieler halt sehr gut einschätzen. Also du kannst sie nach Punkten, du kannst sie von der Rolle her sehr gut einschätzen, vom Alter und so weiter, von dem, was sie wirklich gebracht haben, sodass diese schon ziemlich in der gleichen Range verdienen. Das ist das,
ähnliche Spieler.
Genau, ähnliche Spieler. Das ist das, was sich in der NHL dadurch ergeben hat, durch diese öffentlichen Verträge. Aber das ist natürlich ein anderer Markt und was ich natürlich auch sehe, ist eine komplett andere Mentalität. Und ich weiß wirklich nicht, ob unsere Gesellschaft das auch noch verträgt, dass man dann die Gehälter vom Profisportler, der übrigens seit er kleines Kind war, mit 4 Jahren alles dafür getan hat, dass er nur diesen einen Beruf macht, das glaube ich, kann nicht jeder Mensch so einschätzen. Und dementsprechend, ich glaube, sportlich wäre es interessant zu sehen, aber ich bin da bei dir, ich glaube, dass das was ist, das wollen wir eh nicht sehen werden.
Ja. Der Maike, du hast noch was?
Ich hätte jetzt, wenn wir irgendwie Richtung Ende kommen, eine Frage noch, die auch sehr viel im Chat gestellt wird. Wie geht's dem Tobi? Quasi, wie geht's dem Tobi? Vielleicht, weiß ich nicht, kannst du sagen, wie quasi sein Genesungszustand gerade ist?
Ich hoffe, dass das müssen letztendlich die Ärzte von den Kölner Haien entscheiden und Physios. Ich hoffe aber jetzt für mich auch als Vater oder für ihn als jungen Spieler, der natürlich leidet wie ein Hund, dass er nicht dabei sein kann, dass er irgendwann mal in 3-4 Wochen wieder zurückkommen kann. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt von Köln. Das müssen die ärztliche Abteilung von den Haien entscheiden.
Und wenn wir jetzt schon dabei sind, du hast es ja gesagt, du würdest offenlegen. Also, die Frage kommt so, von Kussi 3, was hat Rick Goldmann in seinem besten DL-Vertrag verdient?
Ja gut, ich habe gedacht, wir reden jetzt von meinem jetzigen da waren schon Euro, das war eine 6-stellige Zahl. Ja?
Der war aber auch Nationalspieler und alles und er hat NHL gespielt und alles, also.
Ja, ich muss jetzt fairerweise sagen, es ist schon echt lange her. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Man kann froh sein, wenn der Rick noch weiß, wo er gespielt hat
damals. Nee, so ist es auch nicht. Aber meine Sachen sind auch ganz gut, dass man die über die Zeit verlernt oder vergisst, besser gesagt.
Ja. Martin, ich hätte noch eine Abschlussfrage, aber die erübrigt sich ja eigentlich mit dem, was wir vorhin diskutiert haben, mit Gehältern offenlegen. In Deutschland wird ja immer wieder diskutiert über einen Salary Cap. Ist sowas überhaupt nötig in unserer Liga?
Das ist auch eher die Frage für die DL und für die Clubs. Schwer zu sagen, da kann ich mich gar nicht dazu äußern. Habe mir auch nie irgendwie Gedanken darüber gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Martin, dann vielleicht das Letzte noch, was mich interessiert, wenn du deinen Job jetzt da so anschaust. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste an deinem Job?
Was das Wichtigste ist, das Wichtigste an unserem Job ist das Vertrauen. Das Vertrauen, dass die Spieler uns vertrauen, dass wir alles dafür tun, dass sie ihren Ziel oder ihre Ziele erreichen. Also ich glaube, Vertrauen ist in dem Job, was wir machen, das Wichtigste.
Good. Perfekt. Dann Martin, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, da ist ziemlich viel rausgekommen. Ich glaube auch für die Zuschauer viele interessante Sachen, die man so vielleicht immer nur abgeschätzt hat oder wo man gar nicht wusste, wie funktioniert dieses System. Spielerverträge, Spielervermittler mit den Clubs überhaupt. Vielen Dank an dich.
Danke,
sehr gerne, Jungs. Spaß gemacht. So, und was rufen wir ab? Den Reimer des Monats, der kommt jetzt. Wir haben ihn gerade nicht, höre ich.
Gut, du warst viel zu schnell jetzt.
Nee, ich habe extra nochmal nachgefragt.
Ja.
Aber wir haben ihn nicht. Moment. Martin, hast du noch irgendwas für uns vielleicht? Was du vielleicht aus deiner Sicht den Medien empfehlen würdest in der Eishockey-Berichterstattung oder sowas?
Nee, ich glaube, dass durch Magenta auch allgemein das Eishockey populärer geworden ist. Dass Magenta wirklich dem Eishockey-Fan auch ganz andere Möglichkeiten gibt. Auch uns Beratern, weil wir haben natürlich nur die Spieler live vor Ort gesehen. Heutzutage in der Situation kann es auch manche Spiele und mehrere an einem Sonntag von 14 Uhr bis 19.30 Uhr halt zu Hause im Fernsehen anschauen und kannst dich auf mehrere Spieler konzentrieren. Also mir macht es wirklich Spaß, dass sowas jetzt in der Zeit existiert.
Da hat der Martin Glück, dass wir ihn heute Montag eingeladen haben, weil morgen geht es ja schon wieder weiter mit Konferenz und Live-Spieltag.
Top-Spiele Martin, übrigens
morgen. Auch noch.
In der Konferenz.
Machen wir nachher noch, du bist ja auch dabei.
Berlin-Bremerhaven.
Ja.
Oder Bremerhaven-Berlin, wie wir sagen.
Berlin, aber Stoppschild. Super. Martin, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Jungs, bis bald.
Wir sehen danke uns.
Danke dir.
Mach's gut.
Ciao. Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Jetzt haben wir ihn doch.
Wen haben wir denn?
Ja, den Reimer des Monats.
Ja, komm. Doch. Dann hau ihn raus.
Patrick Reimer.
Ich glaube, eine schöne Auszeichnung.
Und an wen geht wohl unser Reimer des Monats? Hast du eine Idee?
Ich habe eine Idee.
Maike?
Ich bin ja schon immer auch in den Besprechungen dabei.
Ach so, da warst du dabei.
Okay. Aber dieses Mal gibt es ja wirklich keinen anderen. Es gibt ja gar keinen anderen. Wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, der deutschen Eishockey-Liga, dann gibt es nur einen dieses Monat.
Sollen wir ihn sehen? Er heißt Daniel Pieter. Wir machen es kurz und schmerzlos. Vom ERC Ingolstadt. Denn Daniel Pieter hat den Assist-Rekord von Robert Hock nicht nur geknackt, sondern mittlerweile sogar schon übertroffen und ist mittlerweile bei 739 Assists in seiner Karriere in der deutschen Eishockey-Liga.
Das stimmt,
eine ganze 530. Genau, bei den Punkten kommen wir da irgendwo hin, richtig. Bei 789. So ist es richtig, 250. Tor hat er mittlerweile auch noch erzielt. Als siebter Spieler erst in der Liga-Geschichte, der geht auf Rekordkurs und ist jetzt schon Dritter in der All-Time-Liste der DEL-Scorer.
Ja, 8 Punkte hinter Daniel Kreuzer auf der 2.
Elfter bei den Spielen, also insgesamt ganz weit vorne. Und dann kannst du es ja präsentieren, das Bild.
Welches Bild?
Nein, das müssen wir erst machen, das Bild. Das
Bild muss doch erst gemacht werden.
Das wird am Mittwoch erst gemacht. Aber,
wie jetzt?
Aber, ja, haben ihn ja nicht da. Ich dachte, du bist in den Besprechungen dabei.
Ja, aber offensichtlich habe ich das Prinzip
des Reimer des Monats hat er noch nicht verstanden. Hier ist der Reimer des Monats.
Bis jetzt, auf dem, wo du zeigst, ist der Brei.
Ja, der Reimer des Monats, das ist
das unsere Patrick,
Wall
des Reimer des Monats quasi.
Alfred und Leon Gawanke mittlerweile. Und
aber der Alfred war doch auch nicht dabei in der ersten Sendung und wir haben ihm den Reimer des Monats gegeben.
Ja. Ja, aber danach haben wir das Bild ja auch erst aufgehängt.
Eben. Das war doch in der Sendung.
Aber gut. Davon kommt ja auch das der Schnauzer vom Alfred für den Reimer des Monats. Das ist
verstanden.
Ja, so ein gängiges Ding. Am Mittwoch spielt der Daniel mit dem ERC Ingolstadt natürlich live bei Magenta Sport in Straubing und da kriegt er den Bart und da kriegt er das Foto und dann kommt er an die Wall.
Okay. Jetzt, dann musst du dir jetzt noch kurz über den Schnurrbart streifen.
Wird das jetzt ein Schuh für dich?
Ja, macht Sinn so, jetzt so.
Nee, ein Schnurrbart.
Ich dachte, wir haben das schon vorbereitet, einfach so für als Service an unseren zuschauenden Gästen. Ich dachte, es ist einfach ein schöner Service, dass das Bild schon gibt. Und dann hängt man es direkt auf und es wäre so schön fluent, wird es ineinander
übergehen. Dann wären wir eine normale Sendung.
Ja. Wir wollen ja ein authentisches, echtes Selfie quasi haben mit ihm, mit dem Bart.
Ja, habe ich jetzt verstanden und macht absolut Sinn.
Dann sind wir doch froh eigentlich.
Dann schauen wir mal auf die All-Time-Scorer-Liste, um die Rekorde von Daniel Pieter noch besser einordnen zu können.
Punkte Dritter, du hast das vorher gesagt, 789. Ja. Assists, wenn man anschaut, Erster bei den Toren ist er Siebter mit der glatten Zahl, aktuell 250. Und bei den Spielen Elfter mit über 1000, 1021 um genau zu sein. Also es sind schon absolute Rekordwerte.
Ja. Die Frage ist, ob der unseren Reimer des Monats dann tatsächlich den Reimer noch überholt.
Das,
Ja. Muss man es dann umbenennen, ja, diese Rubrik, oder was ist dann
spätestens eigentlich spätestens dann wäre dieses ganze Konzept.
Dann fällt das Konstrukt aber sowas von zusammen.
Ja, ist ja für mich eh schon vom Bild her, aber dann wirklich.
Dann müssen wir uns wieder was Neues einfallen lassen. Ja, aber das ist ja gut, dann bleibt deine Kreativität auch aktiv.
Natürlich.
Das ist dir eh wichtig.
Das ist mir auch wichtig, dass ich nie zur Ruhe komme.
Ja. Ja. Vielleicht machen wir dann irgendwann Goldi des Monats einfach.
Das machen wir nicht.
Nein. Das wäre zu viel Ehre. Dem Ehre nicht so gebührt.
So richtig.
So. Weil wir gerade bei den besten Listen sind, wir haben es euch vor der Sendung kurz angekündigt, ihr könnt ja diese, ich muss wieder vorholen, die Original Marcel Nöbels Handschuhe gewinnen, heute in einem unserer vielen Gewinnspiele.
Jetzt mal eine Frage.
Ja, frag doch.
Warum stinken Handschuhe eigentlich mehr als Schuhe? Es ist eine ernsthafte Frage, die ich mir in meiner Karriere noch nie gestellt habe. Ist ja kein Leder mehr. Früher war das Leder, das ist ja kein Leder mehr, das ist ja so eine Multifunktions- Art Lederzeug da innen drin.
Ja.
Und das stinkt bestialisch. Klar, man schwitzt da am meisten und dann hängt man das auch über so einen Föhn drüber, damit dann warme Luft reinbläst, damit
dann stinkt es noch mehr.
Noch genau. Rausgeht. Aber warum? Ich meine.
Die Hand so normal und wenn du in einen normalen Handschuh gehst, stinkt es auch nicht.
Nur weil es Schuh das heißt ja, wie lange es stinkt. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Ja. Ist das vielleicht unsere Quizfrage für die Handschuhe heute? Wer sie beantworten kann, nein. Wir stellen auch noch eine andere und fragen euch, wenn ihr die Handschuhe von Marcel Nöbels...
Du musst ja erst wissen, wo sie es hinschreiben, wie sie es auflösen.
Ja, in unseren Chat natürlich.
Ja, du musst erklären. Gewinnspiele müssen richtig erklärt werden, hat mir mein Notar erklärt.
Also.
Erklär erst, wie man gewinnt, weil sonst zeige ich dich an und ich zeige jeden Tag ein paar an.
Also Gewinnspielteilnahme hier unter Ausschüttung von Gewinnen ohne Gewehr.
Ja.
Ist das richtig?
Ja, und es darf auch keiner mitmachen vom Magenta Sport der Eishockey-Show.
Genau.
Also Finger weg da hinten, du.
Oder auch Mitarbeiter bei Magenta Sport oder in allen anhängenden Firmen, die unser Produkt
da weiß hier, ich jetzt
nicht. Ja, aber das sage ich jetzt einfach mal so.
Ja gut, wir haben natürlich einen Sponsor dahinter, der hängt ja quasi überall mit drin gefühlt.
Ja, ja, die dürfen ja, alle
nicht mitmachen. Einer muss ja noch spielen können.
Spaß.
Grüße nach
Bonn. Alles Spaß. Also schreibt in unseren Chat oder gehen
die
E-Mails
auch. Auf diese Frage.
Geht WhatsApp und E-Mail auch?
Ja, geht auch, aber am schnellsten
am liebsten ist der YouTube-Chat.
Ja, YouTube-Chat. Das ist am schnellsten. Ja.
Dann kann der Mikey nämlich ganz schnell einen von euch rausfiltern. Wir müssten noch die Frage stellen. Und die Frage ist,
weil jetzt kommt die Frage.
Soll sie jetzt kommen?
Ja.
Wenn du sie freigibst,
dann ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt.
Weißt du sie noch?
Ich sehe nur die Antwort hier. Ich stehe
dabei. Ja, jetzt zeigst du doch nicht.
Was? Also, ihr gewinnt die Handschuhe von Marcel Nöbels, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Auf welchem Platz der DL All-Time-Scorer-Liste steht im Moment Marcel Nöbels? Top, das Gewinnspiel läuft. Also, wer ist als erstes?
Ich mache in der Zwischenzeit ein bisschen Musik.
In
bei DEMA können wir uns auch nicht leisten.
Ja, mach mal schnell, mach mal ein bisschen Musik.
Auch doch, wir haben welche.
Natürlich haben wir Musik.
Aha. Siehst du, sogar spannend.
So lange bleibt es jetzt still.
Wir hätten eigentlich schon ein bisschen Nikolaus-Musik auflegen können eigentlich.
Jetzt? Das ist aber noch zwei Wochen November hin.
Jetzt, hör doch auf. Oh, jetzt bitte zwei Wochen hin. Das ganze Jahr ist Nikolaus.
Machen wir dieses Jahr eigentlich Nikolaus? Seit wie vielen Jahren nehmen wir
das uns das vor? Es war eine der besten Sendungen, wie der Nikolaus mal hier war. Aber ich glaube, das haben nicht alle so gesehen.
Jetzt geht es hier aber schon rund.
Mit dieser Sendung, wo die Eismaschine in Lanz uns Eis gemacht hat. Vielleicht kann der Nikolaus mit der Zamboni, ja, ich weiß, es war kein Zamboni, bitte schreibt mir gern nochmal,
es war das keine Zamboni. Eisbereitungsmaschine.
Genau, die mit der Eisbereitungsmaschine von Lanz und vielleicht könnte man den Nikolaus zu uns ins Studio nach Ismaning fahren. Also bis jetzt noch keine richtige Antwort,
nee, aber schon viele.
Aber es sind viele Antworten schon und einige sind
Top schon 100, knapp dabei. Können wir schon mal geben den Tipp, Top 100?
Ja, ja Top 100 dabei.
Nicht Top 10, manche sind ganz nah dran, aber
einige,
doch.
Oh, da ist er.
Wir haben einen Gewinner.
Ja, Jerry967 hat ihn gerade eben genannt und zwar...
Die richtige Antwort ist 42.
So sieht's aus. Jerry967...
Was muss der Cherry jetzt machen, damit er die Handschuhe bekommt?
42 hier.
Ein Foto von seinem YouTube-Account.
Von seinen Händen, ob die Handschuhe passen.
YouTube-Kanal, einmal ein Screenshot gerne aus dem Chat, dass wir wissen, das warst auch wirklich du. Und dann das Ganze an die WhatsApp-Nummer 01759405143 schicken. Gerne mit Adresse logischerweise. Und dann gehen die Handschuhe auf die Reise. Hat es jeder verstanden?
Sag's nochmal zur Sicherheit.
Also,
einen Screenshot. Aber kürzer dieses Mal, sonst ist die Sendezeit aus.
Jerry, bitte melde dich, genau, ja. Also ein Screenshot YouTube, des YouTube-Accounts und vom YouTube-Chat an die WhatsApp-Nummer. Die Nummer habe ich schon wieder vergessen, du weißt sie noch auswendig, Basti?
0175.
Siehste. Genau, auf jeden Fall dahin schicken mit Adresse und dann wird das Ganze zugeschickt. So, zurück zu euch.
Oder der Zamboni-Fahrer fährt das Ding mit
Nikolaus. Eisbereitungsmaschine.
Naja, aber wollten wir nicht mal...
Entschuldigung, man sagt auch Tempo. Jetzt mal ganz ehrlich, danke an alle die Menschen, die genau wissen, wie die Zamboni sich auszeichnet. Aber Zamboni wird benutzt tatsächlich auch im Slogan so wie Tempo. Und auch wenn man mit sich mit was anderem schneuzt, mit Kleenex genau. oder zig anderen Marken, ja, wie der Basti oder sonst was... dann ist es trotzdem ein Tempo für mich. Genauso wie eine Zamboni ist für mich.
Weißt du eigentlich, warum die Zamboni Zamboni heißt?
Weil der Italiener, der sie erfunden hat, Zamboni
gesagt. Wer heißt der? Weißt du es?
Zamboni.
Frank Zamboni.
Ja.
Tatsächlich. Der hat die erfunden.
Ja, ich war nicht per Du, deswegen weiß ich nur, dass es Zamboni war. Ja. Herr Zamboni. Lass den Wolfi reinholen. Der Wolfi, glaube ich,
ist
auch ein großer
Fan. Ist der Wolfi schon da?
Von Zambonis. Ja klar, wir haben es ausgemacht mit ihm.
Naja, 20:15 Uhr. Haben sie dir schon aufs Ohr gesagt, dass der Wolfi schon bereit ist?
Komm, Wolfi, schalt dich ein. Schalt dich ein.
Komm, Wolfi, ich wäre hier völlig stiefmütterlich behandelt, wie immer. Das ist Wahnsinn, aber da ist er. Wolfi, hey. Schönen guten Abend.
Grüß euch, Jungs.
Und danke fürs Vorbeischauen.
An Wolfi.
Servus. Ich freue mich sehr. Haben sie dir echt schon gesagt, dass der Wolfi da ist? Mir nicht?
Ja, mir schon.
Ja. Toll.
Wolfi, wobei stören wir dich? Wobei hast du, hätte so ein schöner Abend für dich werden können, jetzt haben wir dich zur Eishockey-Show eingeladen.
Training beim VfB Gartenstadt extra abgesagt heute.
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben gestern gespielt und heute ist der Regenerationstag. Ich habe gerade meine Kinder zu Bett gebracht, noch eine Geschichte vorgelesen und jetzt stört ihr mich hier bei meinem abendlichen Filmtermin mit meiner Frau.
Was schaut man momentan im Hause Wolf?
Aktuell haben wir gerade gar keine Serie, aber LOL haben wir gestern angefangen, die neue Staffel. War ganz gut, ganz lustig. Aber wie gesagt, wir fallen dann eher immer irgendwann ins Bett.
Dann noch der mit dem Wolf tanzt. Weil
der vielleicht. Tag schon anstrengend ist mit den zwei Jungs.
Du, Wolfi, lass uns noch mal ganz kurz auf Fußball kommen. Du spielst zurzeit Fußball, um dich fit zu halten. Welche Liga?
Landesliga.
Das ist nicht so schlecht.
Ja.
Oder was ist es? Sechste Liga? Ein
ganz gutes Niveau, ja.
Trainierst du mit denen ganz normal mit? Also machst du das komplett durch, das Programm, oder kommst du da hin und wieder vorbei?
Ja, ja. Nee, ich trainiere dreimal die Woche mit. Und am Wochenende, sonntags ist schade. Also ich bin ein volles Mitglied der Mannschaft, des Vereins. Bin ich schon immer in dem Verein Mitglied. Das ist hier der Verein VfB Gartenstadt. Von dem Stadtteil, wo ich eben groß geworden bin. Da habe ich dann als Kind Fußball gespielt und habe jetzt eben viele Freunde, die noch immer aktiv sind. Und die Jungs haben halt gesagt, ey, komm doch einfach mal vorbei und halt dich hier bei uns fit. Macht ein bisschen mehr Spaß, als vielleicht Kilometer im Wald abzulaufen. Und das habe ich dann getan. Und es ist tatsächlich ein super Training, super Ergänzung, gerade für mich, sag ich mal, als größerer Spieler. Und das Läuferische ist schon was ganz anderes als auf dem Eis und ist sehr anstrengend und ein bisschen am Ball kann ich auch was und ja, macht viel Spaß.
Ja, aber David, ich muss da noch mal schnell nachhaken, weil ich finde, vom Eishockey, wenn du, dann hast du ja sicher auch Jahre nicht gespielt, in die Landesliga mal schnell einsteigen, also...
Er ist ja fit.
Er ist ja, fit ist ja keine Frage, aber da wird er auch Fußball gespielt, da wird er jetzt nicht... irgendwo rumgedroschen, sondern da wird er auch schon Fußball gespielt in der Landesliga. Ist er für dich ganz...
Ich wurde tatsächlich rangeführt in der Kreisliga. Ich habe angefangen in der Kreisliga mit meinem Schwager. Da sind auch zwei, drei Jungs, alte Freunde von mir. Da habe ich angefangen zu kicken und habe in, ich glaube, 6 Spielen 10 Tore gemacht. Und dann war es halt echt so, wo ich gesagt habe, okay, das ist teilweise, wie du halt schon sagst, fit bin ich ja schon noch. Und die Jungs sind halt teilweise echt... nicht fit. Und haben auch nicht
mehr so. Und, also körperlicher halt Vorteil sticht halt immer noch. So viel,
ja, und haben halt echt nicht so viel zu tun mit dem Fußball. Also gerade der Kreis, natürlich gibt es ja immer so 2, 3 Jungs in der Mannschaft, die kicken können, aber der Großteil ist eher, sag ich mal, Medium.
Heißt Position und, Stürmer, einfach körperlich von durchsetzen.
Stürmer, ja. Tatsächlich Stürmer, ja.
Du brauchst nicht so viel.
Musst du hinhalten. Strafraumstürmer.
Spiel den Wolfi vorne an. Spiel den Wolfi vorne an, den kann keiner stoppen.
Ja. 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 Ja, es macht Spaß. Also wie gesagt, gestern war ein super Spiel. Gestern habe ich mein erstes Tor gemacht in der Landesliga. In der 88. Minute, das 4-4 gegen VfR Mannheim.
Wow.
Das war schon cool, ja. Spaß gemacht.
Sehr schön. Jetzt wissen wir schon viel, was du in deiner freien Zeit machst. Aber jetzt mal ernsthaft, gehst du aufs Eis auch momentan? Oder hast du das so, ist nicht so leicht, geht nicht?
Also, bisher tatsächlich war ich noch nicht einmal auf dem Eis. Nach dem letzten Berlin-Spiel der letzten Saison. Ich gehe tatsächlich morgen das erste Mal aufs Eis wieder. Aber ich habe auch so ein bisschen meine Zeit gebraucht. Es waren extrem anstrengende Jahre, die letzten Saisons, die ich gespielt habe mit Covid. Dann, wie schon gesagt, wir haben zwei Kinder bekommen, den Jamie vor 5 Jahren, ist jetzt 5 geworden, der Kleine ist 3. Und ich habe jetzt einmal ein bisschen Abstand gebraucht, um auch einfach mal so das zu realisieren, was man auch geschafft hat in der Karriere. Und habe meinen Körper auch so ein bisschen wieder irgendwie finden müssen, an Verletzungen gehabt haben die letzten Jahre und wollte auch einfach mal die Zeit mit der Familie genießen und die Dinge tun, auf die ich Lust habe, ohne irgendwie jede Woche im Bus zu sitzen oder auf der Autobahn Deutschlands zu verbringen.
David, heißt das so ein bisschen jetzt aus deiner Sicht, der Prozess ist jetzt abgeschlossen, Regeneration ist wieder da? Das klingt jetzt auch, wenn du sagst, du gehst morgen wieder das erste Mal aufs Eis, dass David Wolf ja seine Karriere noch nicht offiziell beendet hat, sondern dass er noch ein bisschen Bock auf Hockey hat wieder.
Ja, ich bin tatsächlich mit mir am Ring gewesen in den letzten Monaten. Und aber dennoch, ich meine, ihr wisst es selbst, wenn du dein Leben lang Eishockey gespielt hast und auch auf einem guten Niveau gespielt hast und einiges erreicht hast, das ist nun mal ein Riesenteil deines Lebens und du kannst nicht wirklich was anderes, sage ich mal, bis du dich wirklich in die andere Welt wagst und um da deine Erfahrungen zu machen und rauszukristallisieren, was macht dir Spaß für nach dem Eishockey und wie geht das Leben weiter. Das habe ich die letzten Monate auch getan. Dennoch muss ich sagen, dass es schon immer wieder Momente kommen, wo du einfach, ja, wenn du ein Spiel siehst, jetzt letzte Woche habe ich das Derby angeguckt, Mannheim, Frankfurt. Und ja, ich glaube, da würde ich lügen, wenn ich da sagen würde, da hätte ich nicht Bock drauf gehabt, die Schlittschuhe anzuschnüren und da rauszujagen mit den Jungs.
Was ist denn dann genau dein Plan oder dein Wunsch? Hast du bisher Angebote gehabt, wo du gesagt hast, nee, ich möchte jetzt nicht, ich möchte Zeit für mich? Oder war es auch so, dass du gar nicht aktiv quasi gesucht hast bisher?
Also tatsächlich beides. Es sind schon Vereine in Kontakt getreten mit mir. Der letzte Verein aus der DEL war ungefähr so 5-6 Wochen her. Aber für mich persönlich muss es halt von allen Bedingungen auch passen, ja. Also es geht tatsächlich nicht nur um mich. Ich würde gern spielen, habe auch Bock drauf, aber es muss halt von jeglicher Seite auch passen. Also das heißt, der Verein muss passen. Ich muss irgendwie ein gutes Gefühl dabei haben. Es muss irgendwo ein Reiz da sein, sportlich gesehen, logischerweise. Also das ist immer für mich ganz wichtig. Den finanziellen Teil darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich bin immer ein Spieler, der körperbetont spielt, der seinen Körper investiert, sage ich mal, und dafür musst du dementsprechend auch entlohnt werden. Ansonsten bringt das Ganze auch nichts, den Körper noch weiter irgendwie kaputt zu fahren und das Finanzielle nicht mitnehmen zu können. Und dann geht es natürlich, der größte Faktor bei uns, die Familie, also 2 Kids und meine Frau. Und ich werde sie auf keinen Fall hier alleine lassen. Wir sind ein Team und egal wo, wenn es nochmal irgendwo hingeht, werden die natürlich ein Teil davon sein.
David, da müssen wir dann natürlich auch dann sagen, du bist mittlerweile 35, jetzt warst du lange nicht auf dem Eis, setzt du dir selber so eine Deadline, wo du sagst, okay, bis zu dem Zeitpunkt kann ich abwarten, wenn nicht, dann war es das tatsächlich, oder sagst du, egal wann, ich greife schon nochmal an, wenn es dann passt?
Ach, ich glaube, so eine Deadline zu sagen ist immer, weiß ich nicht, ich glaube, ich gehe da so ein bisschen nach meinem Gefühl, nach meinem Flow. Ich versuche mich fit zu halten. Jeden Tag öffnen sich neue Möglichkeiten und bekommst einen Anruf hier oder da und machst dir Gedanken drüber. Deswegen würde ich das Kapitel noch nicht zuschließen wollen. Du hast gerade angesprochen, ich bin 35. Ich weiß, dass ich nicht mehr so lange habe, vor allem auf dem DEL-Niveau zu spielen. Aber ich persönlich stresse mich jetzt nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, lang genug gemacht in meiner Karriere. Ich versuche, wie gesagt, meinen Körper fit zu halten und mich gut zu ernähren. Und das, was kommt, das kommt und es muss passen. Und dann hätte ich Bock drauf. Und wenn es nicht kommt, ist es auch in Ordnung für mich.
Du warst ja auch sehr erfolgreich mit deiner körperlichen Spielweise, unter anderem zweimal Meister, Olympia, Silber geholt mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Jetzt bist du natürlich, das hast du selber gesagt, ein Spieler in der deutschen Eishockey-Liga, die auch sehr polarisiert wegen dieser körperlichen Spielweise. Ist das jetzt was für dich, wenn du einen neuen Club suchst, der zum Teil hinderlich ist? Oder ist es sogar so, da weiß man, was man kriegt? Das macht eher Türen auf.
Boah, also für mich persönlich nicht. Ich meine, ich war ja schon, bin jetzt nicht in vielen Clubs gewesen während meiner Karriere, aber immer die Clubs, die mich quasi am meisten gehasst haben. Ich wurde überall ausgebuht, egal wo ich hingekommen bin, ob es mit Hamburg war und in Mannheim gespielt habe. Und dann habe ich wahrscheinlich in Mannheim die meisten Trikots verkauft, die jemals verkauft worden sind mit der 89. Und genauso war es damals, als ich irgendwie von Hamburg aus nach Glens Falls gewechselt bin in der American League, da feiert. Und ich war eigentlich immer relativ beliebt, weil ich glaube, bei den Fans ist immer sehr wichtig, dass du einfach nicht aufgibst. Und das ist bei mir, keine Ahnung, ob ich mir das antrainiert habe irgendwann mal oder ob das einfach mitgegeben worden ist. Aber ich kann halt einfach nicht verlieren. Und ich mache halt alles dafür, die Punkte mitnehmen zu können, und das respektiert der Fan. Und ab und zu geht es da auch über Grenzen hinaus, aber das ist auch ein Teil vom Sport und damit spiele ich schon immer, das macht mich gut, das stärkt meine Motivation und ich kann damit ganz gut umgehen mittlerweile.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Was du am Anfang angesprochen hast, finde ich ganz interessant, dass du gesagt hast, weil wir jetzt auch wieder zu deiner Spielweise kommen, körperlich, mental über so viele Jahre, dass du auch mal sagst, irgendwann, ich brauche diese Pause. Was war denn so das Nervenzehrendste, vielleicht auch das Kraftraubendste in den letzten Jahren für dich?
Gut, ich hatte eine große Handgelenkverletzung im ersten Playoff-Spiel 22. Da wurde ich dreimal an der Hand operiert. Das war natürlich schon ein Ausfall von 6-7 Monaten. Das schon einiges mit mir auch als Person gemacht hat. Das war, ich habe mein Kreuzband schon teils angerissen gehabt oder auch die Innenbänder angerissen gehabt. Aber das sind immer so Prozesse, wo du weißt, okay, das wird funktionieren. Aber bei mir ist halt wirklich in der Rotation der Hand, und die wird halt einfach benötigt, um zu schießen, um zu stickhandeln. Und auch selbst, wenn du irgendwie im Zweikampf bist, man stoßt sich mal ab. Und es war schon extrem ungewohnt am Anfang mit der Hand zu agieren. Du musst dir teilweise neue Mechanismen anlernen, eine neue Schusstechnik irgendwie rausfinden, wie du am besten schießt. Dann hast du an deinem Schläger rumgefeilt, die Flexzahl, ein bisschen was an der Biegung gemacht, dass es halt einfach ein bisschen einfacher wird, weil es halt einfach beeinträchtigt ist, die Hand. Und dass er nicht mehr so wird, wie es vorher mal war. Und hat schon mit mir einiges gemacht. Aber das zum körperlichen Teil, aber der mentale Teil ist natürlich auch extrem, extrem groß. Also wenn du in großen Clubs spielst, hast du immer den Druck. Du hast auch immer, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich alles irgendwo im Zaun halten muss. Egal in was für einen Verein ich eigentlich gespielt habe, als Führungsspieler wollte ich immer vorgehen und wollte immer das Bestmögliche für die Mannschaft, für meine Teamkollegen. Und für den Verein. Und dafür habe ich halt extrem viel investiert. Und am Ende ist das natürlich auch sehr kraftaufreibend für den mentalen Bereich.
Was du da gerade erzählst, immer das Beste wollen, auch dann für den Club und alles. Das sind ja alles auch Sachen, David, wo man hin und wieder auch aneckt. Wie bist du damit zurechtgekommen? Wie kommst du auch vielleicht im Nachhinein mit dem Abstand damit zurecht? Man hört ja auch schon Alpha-Tier auch in Mannheim gewesen. Und ich glaube auch, der Abschied von Mannheim nach 8 Jahren, wo du auch sagst, vielleicht mit die meisten Trikots verkauft und alles, der war ja sicher nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, eigentlich.
Ja gut, das ist, was ich angesprochen habe. Wir haben halt in Mannheim extrem hohen Standard. Und der wurde halt einfach in den letzten Jahren nicht erfüllt. Und in dem letzten Jahr, wo es bei mir ins Vertragsjahr ging, war halt einfach so blöd, dass ich keinen Vertrag hatte und Manager und Trainer rausgeschmissen worden ist. Und dann kommt wieder jemand Neues nach Mannheim. Und das ist halt einfach extrem anstrengend. Also nicht nur für die Spieler, für den Kopf, es ist für die Familie anstrengend, weil immer wieder, es ist für die Agenten anstrengend. Der Anche war vorhin bei euch gehockt. Es sind halt immer neue Prozesse, du musst die Leute neu kennenlernen und dir dein eigenes Bild machen. Und Klar war auch, dass, also für mich war klar, dass es extrem schwer werden wird, weil ich mir schon gedacht habe, okay, jetzt hast du wieder keinen Erfolg, es wurden wieder Personalien entlassen im Management und im Trainerbereich. Und jetzt wird irgendwann mal, sagen wir mal, ein Umbruch geschehen, ob du es willst oder nicht. Und wenn ein Umbruch geschieht und es hat manchmal vielleicht gar nicht was mit der Leistung zu tun, die du abgerufen hast, selbst noch in deinem Alter, sondern ja, du musst ja auch nach außen hin gewissermaßen zeigen, dass wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen, weil der Weg funktioniert eben nicht. Und den haben die Adler eingeschlagen und dennoch bin ich sehr dankbar für die 8 Jahre, die ich da gehabt habe. Es waren wundervolle Jahre. Ich habe meinen Kindheitstraum erfüllen dürfen, in Mannheim Meister zu werden. Ich habe hier mein Eishockeyspielen erlernt und habe 8 Jahre als Profisportler auch in der Stadt verbracht mit meiner Familie. Und also ich meine jetzt nicht nur meine Familie hier, sondern drumherum meine Geschwister, meine Eltern, meine Oma. Die waren Teil von meiner Reise und waren oft im Stadion gesessen und das hat für mich eine große Bedeutung und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Man hört immer noch, dass das ein sehr emotionales Thema ist. Du hast dich ja auch letztes Jahr auch bewusst selbst entschieden, bekannt zu geben, dass die Reise in Mannheim nicht weitergeht. Wie ist es danach weitergegangen? Hast du noch Kontakt zu den Jungs? Hast du noch Kontakt zu den Verantwortlichen? Oder war das vielleicht auch mal wichtig, dass du da tatsächlich auch ein bisschen Abstand hast?
Ja, zu dem einen oder anderen habe ich schon noch Kontakt. Klar, Blachty sowieso überhaupt nicht. Aber das ist, wie du auch sagst, ich glaube, da brauchst du einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Abstand. Und ich war selbst auch noch nicht in der Arena. Ich habe doch kein Spiel angeguckt aktuell live dieses Jahr. Und das war aber auch gut so. Also ich habe es jetzt auch nicht benötigt. Ich suche auch nicht danach. Und solange das Gefühl so ist, dann ist es für mich auch in Ordnung.
Du hast letztes Jahr, du hast ja angesprochen, Trainer ist gegangen, Manager ist gegangen, dann ist mit Dallas Eakins einer gekommen, der von außerhalb der DEL reingekommen ist, beide Positionen auf einmal übernommen hat. Wenn man so draufschaut und mit vielen Menschen spricht in der deutschen Eishockey-Liga im Umfeld, da scheiden sich die Geister. Also die einen sagen, ach, der ist super und das ist eine Granate und die anderen sagen, boah, ich weiß nicht, ich kann mit dem direkt viel anfangen. Wie war es für einen David Wolf? Wie hat er ihn wahrgenommen?
Ja, es ist ganz schwer zu beantworten, weil ich glaube, ein Trainer muss immer über eine längere Zeit zeigen, was er kann und was für ein Typ er letztendlich ist. Und ich habe ihn einfach zu kurz in Mannheim erlebt, um jetzt eine richtige Antwort auf die Frage geben zu können. Dennoch hat er klar, gerade was das eishockey-spezifische Thema betrifft, hat er schon ein absolutes Fachwissen. Ich meine, war nicht umsonst auch Jahre in der NHL als Trainer aktiv und das siehst du natürlich schon, ob es jetzt im Training ist oder in Ansprachen ist oder in Vorbereitungen ist, auf ein Spiel, in Videoanalysen ist, wie strukturiert alles ist. Das hat mir schon sehr gut gefallen, aber wie gesagt, ich war glaube ich leider zu kurz mit ihm zusammen, um jetzt den weiteren Weg mit ihm ausführlich bestreiten zu können und dann halt auch eine klare Aussage geben zu können, wie er letztendlich dann als Trainer auch ist.
Eins würde mich noch interessieren über Mannheim, und ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit zurückschauen und reindrücken und so weiter, aber eins würde mich vielleicht jetzt auch mit Abstand von dir wirklich interessieren. Vielleicht hast du einen anderen Blick drüber, kann auch sein, nicht. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, die letzten 3 Jahre, hey, da war immer eine Mannschaft da in Mannheim, da musst du eigentlich ins Finale. Ob du dann das Ding gewinnst oder nicht, das kann man oft nicht sagen, weil da kommt es wirklich auf Nuancen drauf an. Aber manchmal habt ihr euer Spiel nicht so gefunden und auch über die Saison hinweg nicht die Konstanz gefunden. Wenn du so drauf schaust, gibt es da im Nachhinein irgendwie den einen oder anderen Grund, wo du sagst, naja, das hätte man vielleicht anders machen können, müssen?
Gut, jetzt für mich war es immer lustig, dass klar, immer wenn die Kader auf dem Blatt waren, abgeschlossen von die Adler, die müssen Meister werden. Also den Kader, der ist. Und dann guckst du dir den Kader an und wie ihr schon angesprochen habt, ich bin ein emotionaler Spieler. Für mich macht immer diese emotionale Seite extrem viel aus an einem Spieler. Und mir gefallen auch Spieler am besten, die über ihre emotionale Seite kommen. Natürlich brauchst du nicht nur den Stil auf dem Eis, sondern du brauchst auch filigrane und du brauchst auch Jungs, die einfach abgeklärt sind und die Dinge einschweißen. Du brauchst einen guten Mix, aber dieses gewisse Etwas, diese Geilheit, seinen Job, seine Rolle so auszufüllen, dass du eben diese Geilheit drauf hast, wenn du jetzt, sagen wir mal, Tore schießt oder ein Sniper bist und dafür eingekauft wirst, dann musst du dieses etwas haben und das musst du auch sehen als Mitspieler. Ihn lässt es nicht los. Ja? Er will diese Tore schießen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt in den letzten Jahren in Mannheim, dass eben Spieler eingekauft worden sind, die natürlich gute Statistiken haben, teilweise eine gute Vita haben von den Vereinen, wo sie gespielt haben. Aber sie sind halt nach Mannheim gekommen und sind auch gute Spieler. Aber ein guter Spieler allein, das reicht einfach nicht, um am Ende vom Tag den Pott in die Höhe zu heben. Und ich bin in der glücklichen Lage, es zweimal hochheben zu dürfen. In Hannover damals, das war eine Mannschaft, die hat unheimlich viel Skill gehabt, aber es waren halt auch einfach 25 Krieger. Ne? Und sowas ähnlich in 18, 19 in Mannheim. Ich weiß nicht, ob es eine andere Zeit war, weil teilweise wirklich die Jungs sich auch angeschrien haben auf der Bank, wenn irgendwie im Powerplay kein Tor passiert ist. Ne? Also ich weiß noch ganz genau, unser Powerplay mit dem Kolarik damals, und der war nicht so der beliebteste Typ in der Kabine. So abseits, sobald du irgendwie im Hotel bist oder abseits von der Arena eben, war er der coolste Typ überhaupt. Aber in der Kabine ist er extrem viel angeeckt, weil er eben, der war so ein bisschen corky und hat so seine Attitude gehabt, ja. Auch vielleicht so ein bisschen das Amerikanische mit drin gehabt, logischerweise, ja. Aber der Typ, der war einfach unglaublich, ne. Der hat jetzt im Nachhinein, der hat unser Powerplay so gut gemacht, weil er einfach raus ist an die Halfwall und wenn der die Dinger quergelegt hat und die kamen ins Wheelhouse, ja, und du das Tor nicht gemacht hast, dann ist der rausgekommen, hat dich angeguckt und hat dich angemault. Und das hat uns alle irgendwo diesen Antrieb gegeben. Und damals waren es eben auch noch Typen, die das auch noch abkonnten. Und ich glaube, so das geht so ein bisschen verloren in der heutigen Zeit, dass extrem viel schnell persönlich genommen wird. Und ja, ich glaube, das ist einfach in einem Sport wie Eishockey einfach an der falschen Stelle, weil es ist ein emotionaler Sport. Und ich glaube, Emotionen machen den Sport noch besser, noch attraktiver. Und ich glaube, als Mannschaft und als Spieler kannst du davon nochmal auf jeden Fall die letzten Prozente rausholen, die du auch brauchst, wenn du am Ende vom Tag Erfolg haben willst.
David, jeder Club, der dich jetzt, glaube ich, hört und vorhat vielleicht noch seinen Club, seinen Kader zu verstärken und zu sagen, hey, wir brauchen auch noch einen für die Kabine, der das Feuer richtig anzündet. Also ganz im Ernst, ich wäre jetzt relativ begeistert gerade.
Du würdest schon verpflichten, du bist unterschreiben jetzt.
Wir könnten ja, also wenn nicht, wir könnten dich auch für unser On-Air-Team noch verpflichten, David, wenn du da mal Bock drauf hast. Der Rick hat, glaube ich, schon, du hast gesagt, du willst den Wolfi eigentlich, wenn er nicht spielt.
Gesagt, Wolfi, wenn ich dich bis zum Wintergame nicht spielen sehe, was ich hoffe, dann muss das Experte zum Wintergame.
Warte mal, wann ist das Wintergame?
Am 4. Januar.
Ist er im Urlaub.
Und wer spielt da drin? In Frankfurt, und Frankfurt spielt gegen Mannheim. In Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du da mal hinfahren darfst nach Frankfurt.
Ja, 4. Januar.
Schau mal im Kalender.
Ja, schauen wir mal.
Entweder du unterschreibst und spielst, oder du kommst und machst mit.
Oder du machst Field Reporter in der Frankfurter Kurve für uns.
Ich weiß nicht, ob ich das mit meiner Profifußballkarriere aktuell vereinen kann.
Ja, das ist ja Winterpause.
Kommentatorleben.
Aber gut, das ist Landesliga. Ich glaube, da verdienst du mehr als beim Fernsehen.
Das ganz sicher. Aber Wolfi, steht das, dass wenn du nicht spielst bis 4.1. und kein Fußball-Profispiel ansteht, dass wir dich mitnehmen können?
Ja, müssen wir mal sprechen, klar. Okay. Also wie gesagt, wie ich schon vorher erwähnt habe, ich bin immer offen für neue Dinge. Und euch zwei mag ich auch ganz gern. Von daher können wir schon gut vorstellen,
mit
euch
noch was zu machen. Chef, du kannst den Wolfi mal anrufen dann bitte.
So, er hat mich ja schon angerufen.
Ja, aber der Chef muss das mit dir ausmachen. Das ist ja klar. Der Rick und ich sind ja nur die kleinen Lichter hier, auch die das Licht hier anknipst und dann wieder ausgeknipst wird. Du, Mikey, unser Magic Mike hat, glaube ich, ein paar Fragen aus der Community.
Es ist ein bisschen was los, grüß dich erstmal. Es kommt natürlich sehr viel Liebe von den Mannheimer Fans an dich für deine letzten Jahre in Mannheim. Und bezüglich Wechsel, Könntest du dir auch vorstellen, eventuell in die DL2 zu gehen? Oder muss es, wenn es die DL ist, muss es zwingend ein Top-Team sein? Oder könnte es auch, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, irgendwie ein Mittelfeld-Team sein?
Ja, klar, es kann in Anführungszeichen auch ein Mittelfeld-Team sein. Ich glaube, DL2 eher weniger, muss ich ehrlich gestehen. Das ist auch so ein bisschen, ich sag niemals nie, aber da würde ich, glaube ich, noch so ein bisschen an meinem Stolz hartern, weil ich glaube dennoch, dass ich letztes Jahr auch eine ordentliche Saison gespielt habe und ich glaube 12 oder 13 Tore auch noch in der DL geschossen habe. Die macht man auch nicht jeden Tag. Und deswegen glaube ich schon, dass ich das Niveau noch hätte für die DL. Und ja, es muss kein Top-Team sein, aber ich brauche schon einen gewissen sportlichen Anreiz. Also ich war nie ein Mensch, der gesagt hat, oh, komm, ich gehe jetzt dahin und gewinnen wir mal, verlieren wir mal. Das, also wie gesagt, das bin nicht ich. Also wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich was richtig machen und will dann auch irgendwo den Erfolg am Ende vom Tag sehen, ob es dann ein Pre-Playoffs-Platz ist, was eben das Ziel ist. Oder na, also irgendwo einen Anreiz braucht man schon. Und ja, von daher, wie gesagt, ich höre mir alles an und bin offen für alles.
Dann schließe ich direkt an. Trainer auch eventuell möglich? Auch eventuell in Mannheim oder Teil des Trainerteams?
Nee, definitiv nicht. Also das ist, nee, also als Trainer habe ich noch nie gesehen, wenn ich einen Trainer machen würde, dann wäre es tatsächlich irgendwo bei den Kids. Das würde mir, glaube ich, Spaß machen, so nebenher. Aber es ist natürlich auch mittlerweile ein Fulltime-Job. Die Jungs trainieren ja auch 4-5 Mal die Woche und spielen 1-2 Mal am Wochenende. Und sind da irgendwie 7 Tage die Woche unterwegs. Das habe ich die letzten 16-17 Jahre gemacht. Ich würde auch schon so ein bisschen gerne mal ein Wochenende auch haben, nach dem Eishockey, wo ich sage, ich kann jetzt mal ein bisschen mit meiner Familie und meinen Kindern auch zugucken bei ihren sportlichen Aktivitäten. Und das ist mir schon sehr wichtig.
Ja. Ist das, David, weil wir jetzt viel oder Mikeys Fragen von der Community da auch schon drüber rausgingen und wir Martin vorhin auch da hatten, schaust du jetzt so langsam mit diesem Abstand dann auch schon voraus und sagst dir, weil Martin auch gesagt hat, normal sollten sich Spieler so 3-4 Jahre vor Karriereende Gedanken machen, was dann noch kommt. Hast du auch schon eine Idee, was bei dir kommt? Ich meine, du hast ja auch schon, ihr habt ja zusammen auch das Café Wolfsbau in Mannheim, wo du mit der Familie auch betreibst und so, aber ist da noch was anderes, wo du sagst, könnte ich mir vorstellen?
Ja, aktuell bin ich dabei, eine Nahrungsergänzungsfirma aufzubauen, mit noch 3 Partnern tatsächlich. Und das ist ein Thema, das mir schon Spaß macht, weil du supplementierst ja als Profisportler dein Leben lang Eiweißprodukte, Magnesium, Vitamin D, gerade wenn es in die Winterzeit geht. Und da habe ich nie wirklich so das Produkt für mich gefunden, was ich gut verdaut habe und was mir auch geschmacklich dann wo nicht zu süß war und am besten keine Konservierungsstoffe und so weiter und so fort, ja. Und also künstliche Konservierungsstoffe logischerweise. Und da habe ich mich dran gemacht an das Thema und habe die letzten Monate auch einige Rezepte entwickelt mit einem Biochemiker und einer Ernährungswissenschaftlerin und war da viel im Labor gesessen und da bin ich gerade dabei, so ein bisschen was aufzubauen nebenher, aber das braucht noch ein bisschen Zeit, aber das macht mir schon Spaß und ich könnte mir schon vorstellen, dass es in die Richtung da etwas rauskommen wird in der nächsten Zeit, ja.
Vielleicht noch eine Frage zur Liga. Du hast schon vorher gesagt gehabt, im Stadion bei Mannheim warst du noch nicht. Diese Saison, schaust du auf die Liga drauf? Schaust du die Tabelle an oder hast du noch einen Abstand?
Nee, die Tabelle habe ich mich angeguckt. Also Berlin ist natürlich wieder überragend. Bremerhaven war für mich keine Überraschung. Auch in der Champions League muss ich sagen, extrem stark. Und ich glaube, die haben dieses Jahr auch das Potenzial, wenn sie eben verletzungsfrei bleiben. Das ist, glaube ich, jetzt ein Langzeitverletzter haben sie. Der wehtun könnte, auf lange Sicht gesehen. Aber wenn die Jungs fit bleiben und ich meine, die spielen unglaubliches Eishockey. Also bin ich ein Fan die letzten Jahre von Bremerhaven gewesen und die hätten es auf jeden Fall mal verdient, da einen langen Weg zu gehen. Ich meine, letztes Jahr waren sie im Finale, aber tatsächlich dann vielleicht auch mal den Pott hochheben zu dürfen. Aber Berlin ist schon eine Hausnummer in den letzten Jahren, muss man schon sagen. An denen vorbeizukommen, das ist schon eine Aufgabe.
Für alle. International und national. Glaube ich.
Absolut.
Ja. Wir müssen ja eine Frage noch stellen, weil die geht durch den Chat hier, glaube ich, Mikey. eine Frage nach deinem alten Kumpel, mit dem du zusammen gespielt hast, ja auch noch zu Hannover-Zeiten und der Düsseldorfer EG, weil das angeblich immer im Raum steht, der Wolfi, DEG. Hast du da ein Angebot bekommen oder nicht? Sag ja oder nein oder sag was anderes. Ist das ein Thema für dich?
Nein, habe ich nicht. Also wir waren im Austausch, aber im Austausch eben. Es hat am Ende vom Tag für beide Seiten nicht gepasst. Und ich glaube, der Niki ist da, würde einen anderen Weg einschlagen. Ich glaube, dass da auch die finanzielle Situation, was Sponsoren betrifft, auch relativ schwer war am Anfang der Saison. Und wir waren Gespräche da, aber es hat am Ende vom Tag einfach zu nichts geführt. Ja.
Dann wünschen wir viel Erfolg, dass du was findest. Ansonsten sehen wir uns spätestens am 4.1. erstmal vielleicht in Frankfurt und dann findest du danach was.
Egal wo, wir würden dich überall gern wieder sehen, David.
Perfekt. Basti, Goldi, vielen Dank.
Danke dir für deine Zeit. Ja.
Ciao. Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.
So.
Das ist nett mit dem Wolfi.
Vieles erfahren, ja. Das ist ja auch oft so, dass wir haben das schon mal gehabt, das Thema auch hier. Auch mit Moritz Müller zum Beispiel, wenn du länger das Interview machst zu Spielern, die wirklich polarisieren in der deutschen Eishockey-Liga, wenn du mit denen länger sprichst und auch diesen Blick über den Tellerrand siehst, die die dann auch geben und diese Menschlichkeit, die sie dabei haben und für das, wie heute zum Beispiel der Wolf ja auch erklärt hat, wie die Leidenschaft ist, wo du hörst, ja noch in dem brennt.
Das kriegen ja so gar nicht viele mit.
Genau, das
kriegst du ganz normal gar nicht mit.
Und dann kriegst du das eben auch mit von anderen Clubs, weil du hier zuschaust und denkst dir so, ja Herrschaft, ich habe immer Bootwinde auf dem Eis, aber eigentlich finde ich die gar nicht so unsympathisch, darf ich gar nicht sagen. Das ist tatsächlich schon so ein Faktor, der eben hier vielleicht
ein bisschen besser rauskommt. Ich glaube, Wolf ist schon immer so ein Spieler, wo alle sagen, den hast du lieber in deiner Mannschaft als gegen dich. Also das war ja sicher immer so. Und das sind ja eigentlich die Spieler, die gewollt werden und gesucht werden auch immer.
Da hast du absolut recht.
Ja, der brennt schon noch. Ja. Richtig.
Der brennt. Auch morgen für unsere Konferenz, weil da gibt es viele tolle Eishockeyspiele zu sehen, Basti.
Bist du die Teasing-Maschine?
Nö, aber ich brenne auch morgen. Morgen ist ein geiler Spieltag wieder. Und wir haben nur 4, das heißt, wir können auch gut durchschalten und sehen von jedem Spiel richtig viel.
Ja, und wir haben vor allem das Topspiel morgen. Bremerhaven gegen Berlin, Wolf hat es ja auch gerade angesprochen. Morgen, ab wann fängt die Konferenz an? 19 Uhr, glaube ich, gehe. Fangen wir an, ganz Uhr, normal, wie immer. Ja, es ist morgen Dienstagspiel, da kann ja sein, dass da wieder was anderes ist. Wie soll ich mich bei den ganzen Zeiten hier noch auskennen?
Steht ja auch oben 19 Uhr da und morgen werden wir das mal ein bisschen rausarbeiten.
Also du das lesen,
Karte auf den großen Kampf lesen. Teams mal ein bisschen dabei bleiben. Das ist ja ein Duell der Gegensätze. Auf der einen Seite diese offensive Schlag- und Strahlkraft von Berlin, meisten Tore, bestes Powerplay versus Bremerhaven. Wirklich die Defensive der Liga, wenigsten Gegentore, bestes Unterzahl. Und dann werden wir mal auf die Torhüter schauen, dann werden wir mal vielleicht auf ein paar Stürmer schauen und stellen das Ganze mal gegenüber, weil wir morgen ein bisschen Zeit haben.
Thema Neuzugänge, Spielagenten. Wir sind gespannt, ob Will Butcher vielleicht sein Debüt gibt morgen bei München. Die spielen zu Hause gegen Schwenningen. Wir haben noch Köln gegen Nürnberg. Und interessant natürlich die Löwen Frankfurt zu Hause gegen Augsburg nach 9 Niederlagen in Folge jetzt. Das ist schon eine harte Nummer.
Das ist tatsächlich viel. Und in diesen 9 Spielen, das übrigens vom 20.10. herrührt, sind es allesamt Niederlagen wirklich mit 3 Punkten. Also man hat keinen einzigen Punkt geholt. Und man war in diesen 9 Spielen auch nicht ein einziges Mal in Führung. Das war mir gar nicht wirklich klar. Das ist ein Fakt, den habe ich heute wirklich von den Kollegen bekommen. Und das ist schon was. Ich glaube, das macht auch was mit der Mannschaft. Und,
du bist ja einer, der oft auf so einer Führung rumreitet, weil du sagst, so ein 1-0 ist schon ein Richtungsweiser immer für eine Partie.
Richtungsweisend muss es nicht zwingend sein, aber es ist natürlich schon so, wenn du rausgehst und Sachen funktionieren. Deswegen sage ich auch immer, ich finde den ersten Wechsel interessant, weil du siehst, wer ist da am Eis, wie gehen die rein, ist die Leidenschaft da, bringen die Energie aufs Eis, versuchen die das eher taktisch anzugehen oder so. Du siehst im ersten Wechsel sehr viel, weil da hängt noch sehr viel von dem, was der Trainer dir in der Kabine gesagt hat, wie du spielen sollst, ja, in den ersten 2 Minuten. Und natürlich ist es leichter, wenn du mal eine Führung hast. Natürlich ist es leichter, wenn du in der Tabelle früh deine Punkte holst. Genauso wie es als Spieler leichter ist, wenn du früh dein Tor schießt und deine Scorerpunkte holst. Du spielst dich einfach leichter auf. Und irgendwann mal so nach 9 Spielen, das ist das, wo die Spieler dann immer sagen, da wird der Schläger hart und dann bist du verkrampft und alles und dann kommen viele andere Sachen dazu.
Ja, aber du arbeitest darauf hin, das Ding irgendwie wieder umzubiegen. Ja. Also morgen 4 Spiele, alle natürlich einzeln live und in der Konferenz. Am Mittwoch geht es dann weiter mit dem restlichen Spieltag. Ich glaube, wir haben jetzt auch irgendwie bis Weihnachten fast nur englische Wochen und eigentlich fast jeden Tag Eishockey live bei Magenta Sport. Das ist sensationell.
Extrem viel, es ist extrem viel los, ja, tatsächlich. Wir haben vielleicht noch ein Thema, das ein bisschen über die DL hinausgeht. eigentlich ein kein schönes Thema, nämlich in der DL2 genau. Kämpft der erste EV Weiden mit dem Konkurs, muss man sagen.
Also die Blue Devils und der erste EV Weiden ist der Stammverein.
Genau, da ist nämlich der Hauptsponsor insolvent gegangen und das heißt, da ist eine große Lücke jetzt aktuell am Stammverein eben, also was den Nachwuchs auch betrifft und auch in der Mannschaft von der DL2. Und wer Lust hat, kann da mal drauf gehen auf GoFundMe. Da gibt es die Aktion für den Eishockey-Standort Weiden, 1 Million Fans, mal 1 Euro, um den Eissportstandort Weiden zu retten. Wer Bock hat, kann draufgehen und kann was hinterlassen. Momentan stehen sie bei knapp 30.000 Euro, glaube ich.
Ja, also rettet den Eissport in Weiden.
Genau, das ist scheiß Thema eigentlich. Das Gute ist im Eishockeysport.
Wir hatten das schon lange nicht mehr, zum Glück eigentlich.
Genau, wir hatten tatsächlich. Das, also jetzt im Sommer war mit Bayreuth,
dass aber Lizenz, während der Saison,
genau, während der Lizenz, zu Lizenzentzug kommen ist. Aber während der Saison so hat man schon lange nicht mehr gehabt und vielleicht können sie es irgendwie rumreißen.
Ja, hoffentlich.
Für den Nachwuchs auch.
Und trotzdem auch ein anderes Thema noch in der Vorweihnachtszeit. Bock auf Eishockey, neues Buch, das rauskommt. Ab 7. Dezember offiziell, jetzt schon überall vorbestellbar. Da sind viele Beiträge drin, unter anderem von Basti Schwele. Tatsächlich, also wenn ihr Bock auf Eishockey habt,
dann seid ihr noch. Jetzt ein Buch teasert hier, wo du selber drin bist.
Ist gut, oder? Du teaserst deine eigenen Bücher an.
Das war aber auch ein sehr gutes
Buch. Das war ein wirklich sehr, sehr gutes
Buch. Aber da ich gerade sehe, dass das vom gleichen Verlag ist, gehe ich davon aus, dass das auch nicht schlecht ist.
Sollen wir das noch verlosen? Ich glaube, das kann man auch gewinnen. Maike, haben wir noch ein Gewinnspiel? Weil der Rick so auf Gewinnspiele steht. Ja. Ja. Könnt ihr das jetzt gewinnen bei uns, bevor es rauskommt?
Aber das noch auf die Schnelle.
Ja, ja. Wir müssen eine Frage aussuchen, die es heute schon vorkommen ist.
Was heute schon vorgekommen ist.
Für die Leute, die lang dabei waren und nur die können es wissen. Dann kannst du uns nicht nachschauen. Vielleicht irgendwas Persönliches, was der Wolfi gerade erzählt hat oder was der Martin vorher erzählt hat.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wer hat komplett zugehört. Aber
mir würde die Frage, die ist mir hängen geblieben.
Ja, dann bitte.
Darf ich sie stellen oder habt ihr was Besseres?
Nein, bitte. Du wirst ja deine Frage gar nicht. Aber du musst es jetzt wieder erklären, erst notariell, wie das Ganze vonstatten geht.
Also, das Gewinnspiel ist ohne Gewähr.
Ist richtig? Sehr wichtig, das hat auch mein Notar mir gesagt.
Niemand, der an dieser Sendung beteiligt ist oder im Umfeld dieser Sendung arbeitet oder im Umfeld Sendung finanzierenden Firmen arbeitet, ist berechtigt, am Gewinnspiel teilzunehmen.
Das ist absolut richtig.
Sonst darf jeder mitmachen. Ja. Und die Frage, die ich
euch stelle... Stopp, die müssen doch, wo schreiben Sie denn hin?
Ja, wieder in den Chat
natürlich. Das musst du doch nochmal erklären, das ist ein neues Gewinnspiel.
Also schreibt schnell in den Chat, weil jetzt kommt die Frage. Aufgepasst, der erste sticht.
Kein Wunder, dass ich dich bei Home Europe Shop... Ne?
Ja, ja, genau. Home Shop in Europe. Ja, ja, ja.
Home Shop in Europe nicht wollen.
Sag mal jetzt, bist du jetzt so...
Komm, wir haben nur noch 3 Minuten.
Ja, die Frage ist doch schnell gestellt.
Ja, mach.
Ja, dann lenk mich doch nicht ab die ganze Zeit. Also, in welcher Spielminute schoss David Wolf sein erstes Landesligator?
Ich weiß es. Ich habe aufgepasst. Und ich kann euch helfen.
Oh, stimmt.
Der letztes Jahr den Entscheidungstreffer bei der Weltmeisterschaft geschossen hat, hat die gleiche Rückennummer.
Von den Tschechen im Finale. Ich glaube, da ist es schon im Chat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Michael Adler, 69.
Nein. Nee, 69 ist falsch.
Nein, das ist der...
Ja, was hat er denn?
So, genau. Michael Adler, 69, hat auf jeden Fall die richtige Antwort als Patrick erstes geschrieben. Und zwar 88. Es war die 88.
Richtig. Minute. Ich höre, du hast falsch. Da war einer früher, Mikey.
Hä? Was reden denn...
Also die Redaktion ist also
auch... Michael Adler. Hier bitte. So einmal groß, dass jeder sieht.
Michael Adler, 69, it's hilarious, gewinnt das Buch.
Michael Adler hat gewonnen und gut, dass er nicht Horst heißt. Wegen DEB-Maskottchen.
Genau, weil da sonst gibt es Lizenzgebühren.
So. Wer erklärt dir jetzt nochmal, wo er was
schickt? Das hast du vorher schon so
drauf. Komm, das kannst du.
Ich muss los. Mein Auto steht im Parkverbot.
An die WhatsApp-Nummer
0175-940-5143. Screenshot vom YouTube-Chat mit deinem Namen. Noch ein Screenshot bitte auch von deinem YouTube-Account. Alles an die Nummer und deine Adresse. Und dann geht dieses wunderschöne Buch mit einer Anekdote von Basti Schwele auf den Weg zu dir.
Einmal den Personalausweis abpausen.
Da sind wirklich auch noch, sind auch wirklich richtig gute Leute dabei, außer mir im Übrigen. Uli Hiemer zum Beispiel, den ich sehr schätze, Tom Kühnhackl, Leon Dreiseitel, Tim Stützle, Moritz Seider, Philipp Grubauer, The Goat, Patrick Reimer. Und ganz nebenbei kommt das Daniel Pieter-Foto auch noch an die Wall für den Rick.
Nächste Woche dann.
So. Sehr schön.
Toll war's.
Machen wir Schluss. Leute, es war ein Fest. Rick, ich danke dir.
Ich danke mir auch.
Du warst
auch
so gut im Interview heute. Ich bin sehr überrascht.
Ich habe es auch mal vorbereitet.
Deswegen. Ja, weil ich der Wolfi halt auch interessiert gehe. Kommt er bei dir immer dazu. Aber danke an Magic Mike.
Ich sag danke.
Wunderbare Leitung der Gewinnspiele. Vielen Dank an Rick Goldmann für hervorragende Interviews heute. Vielen Dank an euch fürs Lauschen und nicht vergessen, die Sendung gibt es natürlich auch als Podcast auf die Ohren, nicht nur zum Sehen, sondern auch hier rein. Und damit sagen wir bis morgen, denn da geht's weiter mit Magenta Sport und wie gesagt, jeden Tag Eishockey, da seid ihr richtig gut aufgehoben. Bis dann, ciao, ciao, schönen Abend. Natürlich darf auch etwas Lustiges, das Element, nicht fehlen. Und wenn wir vom Karussell sprechen, dann muss natürlich auch der Clown mit dazu. Das ist Rick Goldmann. Einen wunderschönen guten Abend dir.
Basti, ich grüße dich.
Barfuß in den Schlittschuhen ist gut, aber Handschuhe ist auch immer gut. Natürlich, wenn das Leder dann schön feucht ist. Oh. Du kommst eigentlich auch direkt aus dem Business ins Business, nur in anderer Form.
Ja, so war es auch, circa vor 13 Jahren. Habe ich damit angefangen mit dem Ganzen. Also ich sage immer, ich finde es schwierig, wenn der Spielerberater nicht selber Eishockey gespielt hat. Ich bin immer dafür, das ehrlich zu kommunizieren. Ich sage immer, der Vertrag mit der kürzeren Zeit gibt dir auch gewisse Freiheit. Uns ist es sehr wichtig, dass der Spieler sich wohlfühlt.
Wobei stören wir dich? Wobei hast du, hätte so ein schöner Abend für dich werden können, jetzt haben wir dich zur Eishockey-Show eingeladen.
Training beim VfB Gartenstadt extra abgesagt heute.
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben gestern gespielt und heute ist der Regenerationstag. Ich gehe tatsächlich morgen das erste Mal aufs Eis wieder. Aber ich habe auch so ein bisschen meine Zeit gebraucht. Es waren extrem anstrengende Jahre. Jeden Tag öffnen sich neue Möglichkeiten und bekommst einen Anruf hier oder da und machst dir Gedanken drüber. Deswegen würde ich das Kapitel noch nicht zuschließen wollen. Dennoch bin ich sehr dankbar für die 8 Jahre, die ich da gehabt habe. Das waren wundervolle Jahre. Ich habe meinen Kindheitstraum erfüllen dürfen, in Mannheim Meister zu werden.
Ist da noch was anderes, wo du sagst, könnte ich mir vorstellen?
Ja, aktuell bin ich dabei, eine Nahrungsergänzungsfirma aufzubauen.
Ah, der brennt schon noch. Ja? Richtig.
Live bei Magenta Sport.